Hallo meine Lieben, willkommen zurück bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien. Heute Location in Liechtenstein zwischen Österreich und der Schweiz. Ich bin bei Incremento, bei Marc Walleck, dem Fondsmanager, mit dem Blick auf den Goldmarkt, mit dem Blick auf den Bitcoin-Markt. Er kennt ihn von seinen Chart-Analysen, aber heute lernen wir ihn besser kennen, sprechen über seine persönliche Geschichte mit Austrian Economics, wie er auf Gold gekommen ist, wie schnell er Bitcoin auch verstanden hat, dass er zuerst nicht wirklich geglaubt hat, dass das Ganze funktionieren kann, weil es einfach zu groß war, aber Gott sei Dank trotzdem dabei geblieben ist und jetzt verwaltet er und Incrementum schon seit einigen Jahren auch Fonds, in denen Gold und Bitcoin miteinander kombiniert werden. Wir sprechen über die Weiterentwicklung von Bitcoin, wie die Spieltheorie dazu führen könnte, dass immer mehr Staaten einsteigen, immer mehr institutionelle Investoren einsteigen, aber natürlich auch Privatpersonen und ultimativ, dass Gold und Bitcoin eigentlich dazu genutzt werden können, pathetisch gesagt, den Kapitalismus zu retten, die Marktwirtschaft zu retten, die Welt wieder zu kapitalisieren, indem das Schuldgeld abgebaut wird und das reale Geld, also Gold und Bitcoin, aufgebaut. Und beide spielen da eine Rolle. Bitcoin bisher vor allem auf der privaten Ebene, aber die ist ja uns allen auch sehr wichtig. Wir sprechen natürlich über die Strategie von Michael Saylor, über BlackRock, über Bitcoin Mining in Venezuela und China. Und ich verspreche euch, das ist eine mega, mega, mega spannende Folge. Wir gehen zurück auch bis Menger und Mises und Böhm-Bawerk und überlegen uns die Vor- und Nachteile des Goldstandards im Vergleich mit dem Fiat-System. Also ein richtiger Rundumschlag, aber auch mit Ausblick in die Zukunft. Und wenn ihr auch positiv in die Zukunft blicken wollt, dann schaut unbedingt vorbei bei Coinfinity und legt dort vielleicht einen Sparplan an. Nutzt den Code, was Bitcoin bringt, spart euch 21% der Gebühren in den ersten 6 Monaten. Und jetzt geht's los mit dieser Spezial-Live-Folge aus Liechtenstein. Normalerweise sage ich herzlich willkommen, aber das musst jetzt eigentlich du sagen, Marc.
Herzlich willkommen, Nico. Schön, dass du da bist.
Schön, dass ich da bin. Ich habe gerade darüber nachgedacht, wir haben einmal in Stuttgart oder in der Nähe von Stuttgart im Bitcoin Hotel aufgenommen und jetzt sind wir zum zweiten Mal im Ausland, nämlich im schönen Liechtenstein. Wie viele Menschen leben in Liechtenstein, Marc?
Knapp 40.000 meines Wissens.
Du bist Fondsmanager, du bist mein Lieblingsanalyst. Ich habe auch ein paar andere Kommentare bekommen, weil ich ein Foto gepostet habe in der Community. Marc Walleck sagt, Dojo Juice sagt, Marc Walleck ist mein Lieblingsanalyst. Die Art und der Denkweise schätze ich sehr, weil du so differenzierte Meinungen hast. Er hat keine konkrete Frage, aber würde gerne Dankeschön sagen. Das finde ich sehr cute. Und ich würde sagen, was ist der optimale Anlagehorizont für Bitcoin im Sinne der Entwicklung und Rendite? Mr. Wenig 123 will das wissen. Das wäre unsere Frage, die wir jetzt gleich mal in den Raum werfen, bevor wir über Liechtenstein reden, glaube ich.
Ja, willkommen nochmal hier in Liechtenstein bei uns im Büro bei Incrementum. Schön, dass du den weiten Weg geschafft hast. Stürzen wir uns rein gleich mit einer interessanten Frage. Den optimalen Anlagehorizont. Also so optimale Geschichten sind immer schwierig, aber was natürlich ganz klar ist bei einem volatilen Asset wie Bitcoin ist, es sollte eigentlich ein längerfristiger oder ein langfristiger Zeithorizont sein. Warum? Weil wenn man einfach vielleicht kurzfristig doch das Geld braucht, dann kann das sehr ungünstig sein, wenn man halt in einen Drawdown, in einem Kurssturz hineinverkaufen muss. Und das ist natürlich nicht im Sinne des Anlegers oder des Sparers. Also langfristig, ich würde sagen, wenn man jetzt auch so den Halving-Zyklus ein bisschen hernimmt, da war es eigentlich in der Vergangenheit immerhin so, dass nach 4 Jahren die Renditen tendenziell immer positiv waren oder ganz eindeutig bis jetzt. Ich würde es aber noch längerfristig eigentlich empfehlen. Also das wäre natürlich gut. Im Idealfall veranlagt man langfristig in volatile Assets wie Bitcoin.
Du hast Incrementum gegründet, wo wir heute in eurem Büro sitzen in Liechtenstein, ja, gemeinsam mit Ronny Stöffele und 3 anderen Partnern. Ist richtig?
Genau, also ich war da Mitbegründer, als wir vor 11 Jahren mittlerweile das Unternehmen gegründet haben.
Habt ihr damals im Hinterkopf, heute habt ihr mehrere Fonds, wo Bitcoin eine Rolle spielt. Du selbst managst zum Beispiel Bitcoin und Gold in einem Fonds, um die Volatilität auszugleichen. Habt ihr damals schon gedacht, dass ihr mal Bitcoin machen werdet?
Tatsächlich schon.
Vor 11 Jahren?
Ja, weil wir damals ja auch schon ein paar Bitcoins hatten und dementsprechend das auch immer verfolgt haben. Aber wir waren auch realistisch genug, um zu wissen, dass das jetzt lange Zeit in den Anfangsjahren noch kein Thema sein wird, weil es einfach auch nicht umsetzbar sein wird, in einem regulierten Rahmen dieses ganz neue Phänomen irgendwie einzubetten. Mhm. Und das haben wir aber eben am Rande verfolgt, klarerweise. Und als es dann schon ein bisschen ausgereifter wurde, also es fing an, 2016, als wir da konkret auch schon mit Banken gesprochen hatten, 2017, wie es denn ausschauen würde. Und da haben wir natürlich viele Hürden gesehen, das war klar, aber es war dann ein glücklicher Zufall auch, dass wir in Liechtenstein waren, denn Liechtenstein hat sich dafür relativ offen erwiesen. Und es hat dann doch noch ein paar Jahre gedauert, bis der erste Fonds wirklich starten konnte. Aber wir wussten eigentlich von Beginn an, dass das vielleicht mal interessant werden könnte.
Und ist natürlich auch für viele Anleger interessant, weil in Europa kann man ja zum Beispiel den ETF jetzt auch nicht kaufen. Den hat es damals noch lange nicht gegeben. Aber wie behandelt ihr als Fondsgesellschaft Bitcoin? Was ist da dahinter, wenn ihr Bitcoin unter Anführungszeichen kauft? Ist da irgendwo eine Hardware-Wallet hier im Büro oder wie funktioniert das?
Ja, zum Glück nicht. Also mit der Verwahrung haben wir nichts zu tun. Ganz grundsätzlich, was wir machen im Fondsbereich, wir verwalten 6 Fonds in-house. Und von diesen 6 Strategien gibt es eben 2 mit Bitcoin-Exposure. Und die sind als Beimischung gedacht. Also das ist einfach ein Baustein, ein Portfolio-Baustein, den man aus unserer Sicht sehr gut kombinieren kann mit anderen herkömmlichen traditionellen Investments wie klassischerweise Aktien, von mir aus auch einem gemischten Portfolio, Aktien-Anleihen-Portfolio oder Immobilien, was auch immer man hat. Ja. Und die Idee dabei ist, dass man sozusagen einen Sound-Money-Baustein hat, eben Bitcoin in Kombination mit Gold, da man hier gewisse Vorteile hat, was die Volatilität angeht und auch was das Umschichten angeht. Man kann eigentlich so auch von der Volatilität profitieren. Und zu der Frage, wo verwahren wir die? Also die werden von der Verwahrstelle, was eine Bank ist, ja, verwahrt. Und die müssen entsprechend sich darum kümmern, dass das sicher verwahrt wird. Mhm. Und die machen das sehr lange schon. Die waren der Pionier, die Bank Frick in Liechtenstein. Und die verwahren das sehr sicher.
Das heißt, es gibt da auch vom Bankenplatz her Erfahrung und professionelle Betreuung und ihr könnt das hier machen, schon lange eben bevor es die ETFs gab. Merkt ihr quasi Nachfrage, die raufgeht, wenn der Preis raufgeht, Nachfrage, die raufgeht, wenn die Nachrichten raufgehen, wenn BlackRock was sagt, kann man dann Zusammenhang herstellen?
Da kann man einen gewissen Zusammenhang schon herstellen. Also wenn man jetzt so die letzten 2 Bullenmärkte, die wir schon erlebt haben, mit sozusagen unseren Produkten live sich ansieht, dann ist es natürlich schon so, in einem Bullenmarkt ist die Nachfrage größer, das ist klar. Aber der große Bärenmarkt, der dazwischen war, hat uns auch gezeigt, also wir haben eigentlich in beiden Fonds ganz wenige Rücknahmen gesehen. Also die meisten, in einem sogar leichte Zeichnungen. Also sind im Prinzip, kann man sagen, netto die Investoren dabei geblieben. Die haben nicht in den Bärenmarkt verkauft. Und das ist, glaube ich, einer der großen Erfolge auch von diesem Konzept, weil sie waren auch von der Volatilität her gedämpft. Natürlich ging es auch kursmäßig in den Fonds runter, aber viel, viel weniger als jetzt in einem puren Bitcoin-Investment. Und die meisten haben das...
Weil du es managst und noch die Goldkomponente oder andere Komponenten drinnen hast.
Genau, also weil es natürlich mit der Edelmetallkomponente von der Volatilität her gedämpft ist und auch die Allokation so zusammengesetzt ist, dass man das auch noch spürt. Ja, also es gibt eigentlich ein Edelmetallübergewicht, genau für die Fälle vom Bärenmarkt. Wenn man zu wenig Edelmetall da reingibt, dann spürt man sozusagen den volatilitätsdämpfenden Effekt nicht stark genug.
Und das ist dann in erster Linie auch interessant für professionelle Anleger, für große Anleger, für Anleger vielleicht, die sagen, Bitcoin als Einzelkomponente ist mir zu riskant, aber da kann ich sagen, hey, das ist mit Gold zusammen und das wird professionell gemanagt, das ist vielleicht irgendwie naheliegender oder zugänglicher?
Wir haben eigentlich 2 Vehikel, die sich ein bisschen unterscheiden. Das eine ist tatsächlich für professionelle Anleger ausschließlich, auch aus regulatorischer Sicht. Und dann haben wir aber auch eine Strategie, die ist eingebettet in dem UCITS-Reglement, das ist eben der europäische Standard für Wertpapierfonds, und diesen Fonds kann im Prinzip jeder im deutschsprachigen Raum erwerben. Also,
was ist da drinnen?
Da haben wir ein bisschen ein dynamischeres Konzept, da haben wir ein Drittel Gold, ein Drittel Silber und ein Drittel Krypto, oh my God, wobei das Krypto-Exposure beinhaltet Miner auch, mhm. Also Bitcoin-Miner, und beinhaltet auch Aktien wie MicroStrategy, mhm. Beinhaltet Bitcoin-ETCs, also das ist größtenteils Bitcoin-Exposure, über teilweise aber auch über Bitcoin-Aktien sozusagen. Ja.
Und Shitcoins auch?
Minimal.
Ja, und es wird immer weniger wahrscheinlich.
Es wird immer weniger, aber es ist ohnehin schon minimal.
Sehr, sehr spannend, weil ich glaube, dass, wenn wir jetzt über diese Professionalisierungsschritte im Markt reden, dann müssen wir uns auch anschauen, was schon da ist. Und ihr habt da wirklich, das muss man schon sagen, Pionierarbeit geleistet. Ich meine, ich habe die Geschichte schon ein paar Mal erzählt, aber ich bin ja da ganz offen. Als ich im Jahr 2020 noch in Panik geraten bin und dachte, Bitcoin stirbt jetzt, habe ich mit dir telefoniert und du hast gemeint, bist irre, jetzt kaufen wir. Ja, also no financial advice, aber das war ja auch in der Vergangenheit. Ja, und ich habe geschmunzelt. Und jetzt sitze ich da und bin für meinen Bitcoin-Podcast im Bitcoin-Mobil ins Bitcoin-Land Burgenland, ins Bitcoin-Land Liechtenstein gekommen. Burgenland ist genau der anderen Seite. Also ist schon faszinierend, wie weit dieses Ding gekommen ist.
Ja, danke schön. Also wir haben ja da auch selber schon einige Bullen- und Bärenmärkte, nicht nur in traditionellen Assets, sondern eben auch in Bitcoin durchgemacht. Und von dem her kannten wir das schon recht gut. Was aber bei dem 2020er Crash nochmal, sag ich mal, dazu kam, da waren wir auch mit der ersten Strategie schon live. Und gerade eben, ja, also der Fonds hatte Ende Februar 20 gestartet und genau im März kam schon der Crash. Ja. Und es ist schon ein bisschen was anderes, wenn man sein eigenes Geld verwaltet und wenn man fremdes Geld verwaltet. Das nimmt einen typischerweise noch mehr mit. Ja. Also man fiebert dann noch viel mehr mit als wenn
bei fremdem Geld.
Ja. Also man hat einfach die Verantwortung über das Geld.
Weil es ist nicht nur das Geld, on the line sozusagen, steht nicht nur das Geld auf dem Spiel, sondern auch deine Reputation.
Natürlich, und man hat die Verantwortung und die nimmt man typischerweise sehr ernst. Ja. Aber das Fonds-Konzept war ganz klar vordefiniert und das war eben so ausgestaltet, dass wir 25% Bitcoin-Allokation bis zu 40% hier haben können, und dementsprechend habe ich das damals auch als Chance gesehen und wir haben ganz konsequent in den März hineingekauft und unsere Bitcoin-Allokation zum günstigen Zeitpunkt zufälligerweise, weil das gerade stattgefunden hat, in dem Fonds umgesetzt und aufgebaut.
Wie sieht die Psyche aus, wenn man einen Fonds managt? Weil es gibt das berühmte Buch The Psychology of Money, das ist eigentlich sehr gut beschrieben, dass diese ganzen rationalen Argumente, die wir oft versuchen, auch um Leuten vielleicht Bitcoin zu erklären, überhaupt nicht funktionieren. Sondern am Ende des Tages ist es alles extrem emotional. Und ich habe das auch miterlebt und ich weiß, dass egal wie lange man drinnen ist, es trifft einen immer noch. Wie gehst du damit um Fehler auch zu vermeiden? Derzeit läuft eine Spezialaktion bei Coinfinity. Für alle Sparpläne, die ihr bis zum 11.12.2024 anlegt, da fallen die Gebühren auf 0,99% der Kaufsumme. Und dem nicht genug. Wenn ihr Was Bitcoin bringt in einem Wort draufhaut, dann fallen die Gebühren nochmal um 21% für die ersten 6 Monate. Die Aktion läuft bis zum 11.12.24, aber alle Sparpläne, die in diesem Zeitraum angelegt werden, die profitieren davon bis zum 11.12.25, also mehr als ein Jahr. Schaut gleich rein bei coinfinity.co und Coinfinity auf allen App Stores. Nutzt den Code Was Bitcoin bringt, nutzt diese Aktion und holt euch Bitcoin Sparpläne. Investieren ohne Stress. Ihr müsst nicht ständig den Markt beobachten. Das ist ideal auch für Einsteiger, ein unkomplizierter Weg für Neulinge in Bitcoin zu investieren. Eine verrückte Statistik besagt, dass nur 5% aller Krypto-User eine Hardware-Wallet besitzen. Naja, die Bitbox O2, die kann euch da helfen. Die Bitbox O2 in der Bitcoin-Only Edition, minimalistische USB-C Hardware-Wallet, Open Source aus der Schweiz. Ich nutze sie gerne, ich nutze sie jeden Tag. Die Software ist super sleek, intuitiv, für jeden wunderbar verständlich, natürlich auch auf Deutsch. Schaut rein bei bitbox.swiss und nutzt den Code, was Bitcoin bringt, für 5%. Sichere deine Bitcoin jetzt in Edelstahl und schütze sie so vor Wasserschäden, Hausbränden und kaputten Hardware-Wallets. Das Sidor Bitcoin Backup ist die unverzichtbare Ergänzung zu einer Hardware-Wallet und mit dem Code, was Bitcoin bringt, bekommt ihr 5% Rabatt. Schaut rein bei sidor.io.
Ich glaube, dass da tatsächlich die Erfahrung schon viel große Rolle spielt. Also diese Emotionen, die dann zwangsläufig kommen in Extremsituationen, da muss man, glaube ich, einfach wirklich mal durch oder mehrfach durch. Und es gibt eben solche Momente, die ich schon als Fondsmanager 2008 erlebt habe, wo klar mit der Finanzkrise Emotionen aufgekommen sind, die sehr, sehr heftig sind. Ja. Also auch nämlich, man steht ja vor der Entscheidung, was mache ich jetzt? Hier bricht die Welt zusammen vermeintlich und ich muss das Geld in Sicherheit bringen und hier da vielleicht sogar antizyklisch zuzukaufen, ist verdammt schwer. Ja. Also es ist eine emotionale Hochschaubahn, aber es ist auch ein bisschen so vielleicht vergleichbar, stelle ich es mir zumindest vor, wie mit einem Piloten. Ein guter Pilot, der ist ja typischerweise nicht so oft geprüft. Ja? Also der muss aber immer bereit sein. Mhm. Und er muss eigentlich dann genau wissen, was zu tun ist, wenn wirklich diese Notsituation auf einmal unvorhergesehen herkommt. Ja?
Das heißt, es gibt aber auch dadurch, dass du es beim Professionellen machst, gibt es sowas wie Protokolle, unter anderem einfach einstudierte Verhaltensweisen, bevor dass du verschiedene Checks auch machst, bevor du irgendwelche Entscheidungen triffst, dass es nicht quasi hysterisch in der Schnellbahn am Handy kaufst und verkaufst. Ne?
Ja,
so wie das Private machen.
Genau, also es gibt natürlich eine Riesenstange an regulatorischen Vorschriften, die wir natürlich alle einhalten und einhalten müssen, das ist ohnehin keine Frage, aber dann gibt es sozusagen im eigentlichen Fondsmanagement Handwerk, wenn man so will, etwas, was sich Investmentprozess nennt, hochgestochen, aber das ist im Prinzip, was du sagst. Ja? Also das ist eben, man muss im Vorhinein wirklich sich überlegen, nach welcher Strategie verwalte ich jetzt diesen Fonds, das wird dann natürlich auch kommuniziert, ist wichtig, dass die Investoren das verstehen, nachvollziehen können und so weiter. Und dass man sich dann eben in solchen Situationen auch entsprechend dran hält. Ja. Also das ist eben ganz wichtig, dass man diesen Prozess sich vorher gründlich überlegt, diese Strategie gut ausdefiniert und dann auch so durchzieht.
Und dann auch die Erfahrung hat, um zu wissen, was potenziell auf einen zukommt oder zumindest Leute im Team hat, die den Prozess mit aufsetzen. Weil ich denke mir, ich kenne auch ganz viele und das kommt jetzt wieder. Also wenn der Bullenmarkt 2025 richtig in Fahrt kommt, dann wird diese Retail-Mania auch wieder losgehen und dann werden wieder Leute einsteigen, die eigentlich keine Ahnung haben, was sie tun, wozu ich mich auch vollkommen zähle. Die beste Strategie ist Sparplan und Hodeln. Und dann geht man rein und hat eigentlich keine Ahnung, was man tut, aber schon einen Plan. Also nach dem Mike Tyson-System so, everybody has a plan until they get smacked in the face. Ja, dann klar, ich kaufe und verkaufe dann bei 100.000 und dann geht's runter auf 50.000 und dann kaufe ich nach und ich habe da einen Plan. Aber kaum passiert irgendwas Unvorhergesehenes, ist der Plan Geschichte.
Richtig. Also das ist ein, glaube ich, ziemlicher Klassiker, wenn man jetzt amateurhaft anlegt. Und das passiert den meisten, würde ich jetzt wagen zu behaupten. Das ist mir auch passiert, ja. Also am Anfang recht oft sogar. Aber je mehr man sich sozusagen mit Anlegen und Anlagestilen auch beschäftigt, umso mehr kommt man dann auch drauf oder versteht man, warum es Dinge gibt wie Investmentphilosophie oder Investmentprozesse, dass das tatsächlich auch Sinn macht, sowas umzusetzen. Und
man kann auch sagen, sozusagen, das Hodl-Meme ist im Grunde eine Art Investmentprozess für die breite Masse, ist im Grunde nichts anderes als Sparen, aber gibt quasi eigentlich ein paar Leitplanken vor, die hilfreich sind.
Ja, Hodeln ist ein Investmentprozess, kann man sicher so ausdrücken, ja.
Du hast vorher 2008 erwähnt. War das damals, da bist du schon in der Bank damals, als ich glaube, darf ich mal sagen, bei welcher Bank du warst?
Gerne.
Ich weiß es nicht, muss ich sagen.
Achso, bei der Raiffeisen. Also ich war aber nicht bei der Bank, ich war bei Raiffeisen Capital Management.
Genau, das ist das Problem. Ich habe schon gewusst, dass du bei Raiffeisen bist, aber kein Mensch versteht das Raiffeisen-Konstrukt. Deswegen weiß man nie genau, welche Raiffeisen das jetzt ist. Also du warst in der Vorgesellschaft. Hast du damals schon ein Auge gehabt auf Gold, auf Sound Money, auf Austrian Economics oder kam das mit der Krise?
Ja, das kam kurz vor der Krise bereits. Also die Austrian Economics habe ich vor der Krise 2007, 2008 kennengelernt. Und es hat sich natürlich dann massiv beschleunigt und intensiviert mit der Krise und nach der Krise. Also da bin ich dann wirklich in dieses Rabbit Hole sehr tief reingefallen. Und das war auch eine super spannende Zeit, wo ich mir dann wirklich auch die Primärliteratur zum Teil oder eben auch viele Vorträge und Ausbildungen gegeben habe. Also das hat einen komplett neuen Horizont eröffnet. Und hat mich dann in meiner Position damals als Fondsanalyst auch dazu gebracht, andere Fondsmanager, die ich befragen konnte, das war Teil meiner Arbeit eben, in die wir investiert haben, zu fragen nach der Austrian Economics, zu fragen nach dem Geldsystem, und keiner hatte einen Plan. Und da war ich eigentlich extrem perplex, dass diese ganze Fondsmanager-Szene oder Bankenszene, dass innerhalb dieser Szene dieses Wissen um Geld extrem dünn ist. Ja. Und das war letztlich auch einer der Annahmen, dass es sozusagen die Nachfrage für geldsystemkritisches Investieren irgendwann mal geben wird, weil wir die Überzeugung waren, dass dieses Geldsystem nicht nachhaltig ist.
Und, gelinde gesagt.
Ja, und dementsprechend mehr und mehr Leute auch dieses Problem entdecken werden. Und so ist es auch gekommen. Da hat natürlich Bitcoin einen großen Teil gespielt. Das war damals ganz am Anfang noch nicht jetzt wirklich jetzt sozusagen ausschlaggebend für diese Überlegung. Aber eben, dass mehr und mehr Leute auch von der Investmentseite sich überlegen, systemkritisch, wie funktioniert da alles, und wenn das dann alles eigentlich so funktioniert mit Fiat-Geld, was heißt das für mich und für meine Anlagen?
Gab es auch den Moment, wo du dir gedacht hast, um Gottes Willen, morgen bricht die Welt zusammen, habt ihr noch nicht gewusst, Hyperinflation jetzt?
Also ich würde nicht ganz so weit gehen, aber wo ich schon auch, kann man selbstkritisch rückblickend, glaube ich, sehen und sagen, ein bisschen zu sehr im Inflationscamp gelegen bin, war schon nach 2008. Ja. Also es kam ja auch ein bisschen Inflation, also auch Preisinflation, aber die Hyperinflation kam nicht, die hätte ich jetzt auch nicht unmittelbar erwartet. Da gab es Leute, die das sehr lautstark auch schon geschrien haben, jetzt kommt die Hyperinflation. Mhm. Mir war damals schon klar, dass man da rauszukommen wieder extrem schwer sein wird. Also ich spreche jetzt von diesen QE-Programmen, als da wirklich dieses Eis gebrochen wurde und wirklich diese Zentralbankbilanzsummen so stark aufgebläht wurden. Das war ja ein Tabubruch innerhalb zumindest den entwickelten Märkten und den Hartwährungsländern. Und dass man dann da wieder sozusagen mal das eingrenzen könnte, ohne es nachher wieder aufzudrehen, das ist mir eigentlich schon relativ schnell klar geworden. Und ich bin bis heute, 16 Jahre später, eigentlich fasziniert davon, wie viele Menschen im traditionellen Bereich nach wie vor nicht verstehen, dass das eigentlich nicht mehr aufhören wird. Also dass diese Geldmenge immer weiter ausgeweitet wird.
Das ist etwas, das ich zum Beispiel dann wirklich erst dann in den Wochen nach dem 2020er Crash endgültig verstanden habe. Also ich habe wirklich geglaubt, dass wir nach der Euro-Krise und dann hinein eben in das 1920er Jahr wieder eine Normalisierung der Geldpolitik sehen werden. Und dann ist mir schlagartig klar geworden, dass das nicht passieren wird, sondern im Gegenteil, sie haben noch eine Eskalationsstufe hochgeschaltet, inklusive direkter Geldverteilung, und dann kam auch die richtige Straßeninflation, sage ich jetzt mal, über die wir eigentlich schon 2008 gesprochen haben. Auch ich habe das damals natürlich geglaubt, dass das jetzt kommt. Auch ich habe das nicht, ich hätte es, fairerweise muss man dazu sagen, ich war ein kleiner Journalist und jetzt kein Fondsmanager, aber ich habe nicht daran gedacht, dass das Geld einfach in den Assetmärkten und in Immobilien und so weiter hängen bleibt. Ja. Aber was halt passiert ist in der Zwischenzeit, ist, dass diese ganzen außergewöhnlichen Maßnahmen einfach Stück für Stück normalisiert wurden. Also, und die Leute, die sind wieder Frosch im Wasser und merken es nicht. Also am Anfang hat die Staatsanleihenkäufe waren ein Wahnsinn, dann hat irgendwann sogar die Bundesbank zugeben müssen, das ist ein normales Geldinstrument, ja. Und jetzt sind wir, was ich immer kritisiere, aber wirklich niemanden interessiert, in einer völlig bizarren Welt angekommen, wo die EZB Unternehmensanleihen kauft und dann auch noch auswählt, wer jetzt grün genug ist, bekommt das Geld. So, also das ist ja, was ist das? Kannst du das einordnen?
Es ist wirklich ein skurriles Geldsystem, in welchem wir leben. Es ist ein schuldenbasiertes Geldsystem, in dem der Staat und die Zentralbank, aber auch in Kombination mit den Geschäftsbanken, die Möglichkeit hat, die Geldmenge auszuweiten. Und das tun sie auch, weil das ist natürlich in ihrem Interesse. Wir sind in einem Kreditismus, man könnte es auch so beschreiben, spätestens seit 1971. Das heißt, wir brauchen eigentlich immer mehr, das System braucht immer mehr Geldeinheiten, die aber geschöpft werden als Schuld. Ja, also eben über Geschäftsbanken, indem sie Kredite vergeben, oder halt auch über die Zentralbank, indem sie ihre Zentralbankbilanz ausweitet. Und die kauft typischerweise Schuldtitel, Staatsanleihen oder eben auch Unternehmensanleihen als Sicherheiten auf. Ja. Das heißt, Basis dieses Geldsystems sind Schulden, zum allergrößten Teil. Kleine Klammer, es gibt Goldreserven von Banken, von Zentralbanken, die haben auch einen Sinn in dem Zusammenhang, Klammer zu. Aber typischerweise wird Geld als Schuld geschaffen und dadurch, dass die Zinsen auf diese ausstehende Schuld, die es ja gibt, ja, die Schulden sind ja verzinst, nicht geschaffen werden, das macht sozusagen diesen systemischen Druck nach neuen Geldeinheiten inhärent.
Moment, das muss ich kurz verstehen. Das ist deswegen ein systemischer Druck nach neuen Geldeinheiten, weil es wird Geld ausgegeben als Schuld.
Ja.
Aber sagen wir, ich nehme 100 Euro Kredit, muss aber 104 Euro zurückzahlen, weil ich 4% Zinsen habe.
Ja.
Und diese 4 Euro, die muss ich mir von irgendwo holen.
Ja.
Und damit das auf einem globalen Level passiert, muss eigentlich die Geldmenge permanent absolut ausgeweitet werden.
Ja.
Und das beantwortet dann auch die Frage, warum sie nicht schrumpft mit einem Zurückzahlen der Kredite, weil die Kredite werden zwar bedient, aber immer mit mehr Geld, das genommen wurde, und das muss dann quasi immer nachgeschoben werden.
Systemisch brauchen wir immer mehr Geldeinheiten, und zwar sogar auf einer exponentiellen wachsenden Pfad. Also wenn man sich eben diese breiten Geldmengen ansieht, und gilt auch für Schuldmengen übrigens, das hängt ja auch zusammen, sind das alles Exponentialfunktionen. Da finde ich übrigens faszinierend, wie wir in Covid-Zeiten immer über diese exponentiellen Ausweitungen gesprochen haben, und das ist so fürchterlich, und exponentielle sind nicht nachhaltig, aber keiner hat dieses Allgemeinwissen oder das damals viel diskutierte Wissen jemals auf die Geldmenge irgendwie übertragen gehabt. Also das fand ich schon spannend.
Glaubst du, es gibt einen Zusammenhang zwischen inflationsgetriebenem, schuldgetriebenem Geldmengenausweitung und globalem Bevölkerungswachstum?
Vielleicht kurzfristig. Ich glaube, dieses schuldenbasierte Fiat-Geldsystem kann auch mittelfristig dieses Wachstum künstlich beschleunigen. Also es werden vielleicht dadurch, wenn das Geld sehr, sehr lax ist oder die Geldpolitik sehr lax ist, bekommen Risikounternehmen, Risikokapital schneller Zugriff zu neuem Geld. Das heißt, es werden schneller neue Geschäftsideen vielleicht einmal versucht und eröffnet. Aber natürlich gibt es einen Großteil von diesen Geschäftsideen, die nicht aufgehen werden, ja, überdimensional. Wahrscheinlich groß, relativ zu einem Hartwährungsgeldsystem. Mhm. Aber es gibt eben doch auch welche, die vielleicht jetzt irgendwelche Erfindungen produzieren oder Innovationen machen, die tatsächlich die Produktivität erhöhen. Ja. Also es ist nicht so einfach zu beantworten. Aber letztlich bin ich der Meinung, dass eben dieses Geldsystem eigentlich vorgaukelt, dass wir sehr, sehr viel Reserven haben, die wir eben für solche Risikounterfangen verwenden können, die aber tatsächlich gar nicht da sind. Ja.
Und auf der Habenseite sind dann sozusagen wirklich nur die Goldreserven?
Naja, also wenn man jetzt eine Zentralbank anschaut, wenn du das meinst, da gibt es eben auf der Aktivseite Gold typischerweise und dann eben diese ganzen Staatsschulden, die da jetzt da akkumuliert worden sind.
Ja, aber Staatsschulden sind ja auch nur Papier und quasi Versprechungen. Gold ist ja eben, so wie Bitcoin, auch kein Versprechen, sondern das habe ich wirklich.
Genau, und darin unterscheidet sich's auch. Aber der Staat sagt natürlich, meine Anleihen sind super sicher, da kann im Leben was passieren, die sind mündelsicher, die kannst du jemandem geben, der nicht mal mündig ist, ja. Aber der, da das tatsächliche Kapital von der gesamten Volkswirtschaft, würde ich meinen, ist letztlich in diesem Geldsystem das Gold der Zentralbanken. Warum? Weil letztlich der Goldpreis, wenn er jetzt so seitdem er frei konvertierbar ist, der wertet eigentlich langfristig auf, circa in dem Maße, wie dieses Geldsystem inflationiert. Und so kann eigentlich die Zentralbank sich da wieder rekapitalisieren, weil ihre Goldreserven, selbst wenn sie die gleiche Menge an Gold hat, mit der Inflation, die sie selbst produziert hat, nachher wieder wertvoller wird.
Aber geht sich das aus in den derzeitigen Zentralbankbilanzen?
Es kommt darauf an, auf den Goldpreis.
Ja, aber beim derzeitigen Goldpreis, meine ich.
Geht sich so nicht aus.
Wie hoch müsste der Goldpreis steigen?
Naja, das kommt dann sehr individuell auf die jeweilige Situation des Währungsraums an. Ja. Also es gibt sowas wie den Shadow Gold Price, den kann man relativ leicht berechnen, indem man sozusagen sich anschaut, wie hoch müsste der Goldpreis stehen, dass im Extremfall die Zentralbank wieder 100% von den Assets sozusagen in Gold sind. Also das ganze ausgegebene Papiergeld beziehungsweise die Bankreserven, die ja den Großteil ausmachen auf der Liability-Seite, bis sozusagen dieses, alle Versprechen, die Staatsanleihen, die Zentralbank abgegeben hat, wieder mit 100% Gold gedeckt ist. Und das sind sehr, sehr hohe Zahlen.
Ja, aber sag die Zahlen, das interessiert jetzt die Leute.
Das sind für die USA, glaube ich, in der Größenordnung von zwischen 15.000 und 20.000 Dollar, so würde ich jetzt schätzen.
Mhm. Ist das nicht auch im Grunde das, was mit Bitcoin passiert, dass nämlich quasi diese ganze Inflation in ein hartes, nicht vermehrbares Asset hineinfließt und dort wieder quasi zu Kapital wird? Ich hoffe, ich drücke das jetzt richtig aus. Michael Saylor spricht ja oft darüber, dass wir für einen funktionierenden Kapitalismus brauchen wir auch funktionierendes Kapital. Und er sagt, dass das, was wir heute eben als Kapital nutzen, nämlich in erster Linie Staatsanleihen, also die Basis des Schuldgeldsystems, dass das einfach Defizite hat.
Ja, jedenfalls. Also es gibt da wieder auch Analogien zwischen Gold und Bitcoin und die finde ich auch sehr, sehr spannend. Vielleicht nur ganz kurz zu dem legendären Zitat von JP Morgan, dem Banker selbst, der da vor dem Kongress, glaube ich, 1908 oder 1912 so in der Größenordnung ausgesagt hat, Money is gold and everything else is credit. Mhm. Ja. Und das bringt es sehr schön auf den Punkt. Kann man sagen, gut, damals gab es einen Goldstandard und deswegen war damals Gold Geld. Aber der Unterschied zwischen einem Versprechen und einem Geld, was eigentlich ein pures Eigenkapital ist oder pures Vermögen, ja, niemandes anderen Versprechen, das ist schon ein fundamentaler. Mhm. Und das bringt Bitcoin auch mit sich. Also Bitcoin ist niemanden anderes Schuld. Ja. Also
das macht es eigentlich zu purem Kapital.
Das ist auf jeden Fall eine ganz wichtige Eigenschaft, die es hat und die mitunter auch sozusagen dafür verantwortlich sein kann, dass Bitcoin monetarisiert, nämlich zu echtem Geld wird und nicht zu einem Schuldgeld, zu einem Versprechen.
Du hast die Austrians gelesen und so. Ganz kurze Zwischenfrage, weil es mich interessiert. Mich interessieren alle meine Fragen, aber wer ist dein Lieblingsautor unter den Austrians?
Naja, also man muss schon sagen, sehr beeindruckend ist, ja, alle wahrscheinlich, aber Mary Rothbard ist schon unglaublich beeindruckend. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass der noch nicht ganz so zeitlich so ganz weit weg ist. Ja. Wenn man Eugen vom Bauwerk liest, das ist natürlich ein bisschen irgendwie schon sehr weit weg einfach. Ja.
Aber Mises zum Beispiel, finde ich, hat extrem klar geschrieben.
Natürlich.
Mises, Hayek nicht so.
Ja.
Hayek ist ein bisschen mühsam zu lesen.
Also Hayek habe ich Weg zur Knechtschaft gelesen und Entnationalisierung des Geldes, was jetzt auch ein bisschen schwierig ist in manchen Konzepten, aber trotzdem muss man Hayek, finde ich, dafür viel Credit geben für die Idee. Ja, also das war eine ganz wichtige Idee, die wahrscheinlich auch Satoshi irgendwie aufgegriffen hat. Yeah. Ja. Aber ja, da kann man sagen, Hayek hat dann auch gewisse Ideen gehabt, die waren dann nicht mehr so pur individualistisch und so weiter, mag sein. Aber letztlich hat jeder irgendwo seine Rolle gehabt, denke ich hier.
Mises war ja im Gegensatz zu Hayek ein orthodoxer Befürworter des Goldstandards. Mhm. Wie ist das bei dir? Ich habe auch lange geglaubt, dass der Goldstandard quasi der Goldstandard unter den Geldmodellen ist. You see what I did there? Ja, weil das Wort ist ja noch immer sozusagen da. Bis ich verstanden habe für mich, dass diese sehr flexible Bepreisung von Gold als Kapital, das wiederum dem Fiat-Geld gegenübersteht, auch große Vorteile hat. Und ich sage jetzt mal ganz provokant, dieses Fiat-System, wie wir es heute haben, irgendwo funktioniert es ja. Also wir reden jetzt dann gleich über die Nachteile, aber bleiben wir jetzt mal dort. Also ist jetzt für dich der Goldstandard besser gewesen als das jetzige Fiat-System oder was sind die Vor- und was sind die Nachteile der beiden Modelle?
Naja, ein Goldstandard, wenn der gut aufgesetzt ist, ist zweifelsfrei besser als das jetzige Fiat-System. Also da würde ich, glaube ich, keine Sekunde nachdenken. Aber in der Praxis muss man schon sagen, dass der Goldstandard nicht ideal funktioniert hat in Zeiten, bis zu gescheitert ist, weil man einfach sagen kann, es ist eine Regel, die der Staat aufgestellt hat und die der Staat wieder abgeschafft hat und der Staat abschaffen kann, per Definition. Mhm. Ja. Also vom Geldsystem her kann man wirklich schließen, der Goldstandard ist einfach gescheitert. Und das ist meiner Meinung nach auch das stärkste Argument gegen den Goldstandard, weil wenn er einmal gescheitert ist, dann kann er wieder scheitern. Ja. Aber jetzt rein konzeptionell, keine Frage, Goldstandard viel besser als Fiat-System. In Wirklichkeit war es halt nur so, dass es eigentlich eine Evolution war von einem ziemlich puren Goldstandard, also vom klassischen Goldstandard, der aber auch schon gewisse Tücken hatte, aber noch das beste Modell war sozusagen, relativ zu dem, was nachgekommen ist, immer mehr zu einem verwässerten Gold-Devisen-Standard und so weiter. Und am Ende war unter Bretton Woods sehr wenig von dem klassischen Goldstandard überhaupt noch übrig. Ja. Und es wurden eigentlich immer mehr Schuldgeld-Elemente flüssig im Laufe des 20. Jahrhunderts vor allem halt zu dieser ursprünglich puren Goldwährung hinzugefügt. Mhm. Und das ist eigentlich ein fließender Übergang. Natürlich gibt es dann Daten wie 15. August 71, die markieren dann irgendwie so das amtliche Ende davon. Aber es ist eigentlich eine Evolution gewesen.
Mhm. Und eine Evolution, die im Grunde nie aufhört. Jetzt haben wir die Goldreserven immer noch in den Notenbanken, haben aber seit 1971 spätestens dieses, sagen wir jetzt mal, reine Fiat-Money. Würdest du sagen, dass diese MMTler zumindest, wenn man sich die Funktionsweise zumindest des Dollarsystems ansieht als Weltleitwährung, im Grunde schon recht haben mit dem, was sie über das sagen, was jetzt gerade ist?
Ja. Ich glaube, da ist was dran. Ich glaube, auch die Keynesianer haben gewissermaßen recht. In einem Fiat-Schuldgeldsystem muss man halt die Schulden auch manchmal fiskalisch ausweiten. Und die MMTler führen das eigentlich irgendwie diesen Gedanken noch weiter, sozusagen auf die monetäre Ebene, haben da ein bisschen eigene Ansichten. Aber da, ich glaube, letztlich, warum die MMTler theoretisch im Fiat-Geldsystem recht haben, die Wurzel, glaube ich, liegt auch wiederum an der Zinsthematik, ja, dass dieses Geldsystem, dieses Fiat-Schuldgeldsystem einfach immer ausgeweitet werden muss. Ja. Und um diese Gier nach neuen Geldeinheiten zu befriedigen, muss man entweder Schulden sozusagen in den Umlauf bringen und letztlich dann aber auch Geldeinheiten. Das ist so irgendwie Keynesianismus, MMT.
Sie sagen ja auch, dass quasi wir brauchen die Staatsschulden, weil die Staatsschuld, also die Schuld des Staates ist das Sparguthaben des anderen. Ne? Wenn ich mein Geld auf dem Sparbuch liegen habe, dann ist das ja quasi durch die Staatsschulden auf der anderen Seite abgedeckt. Und wenn es sie nicht gäbe, dann könnte ich nicht sparen. So. Aber die denken dann halt nicht daran, dass ich in echtem vollwertigen, nicht schuldbehafteten Geld auch sparen könnte.
Ganz genau, also hundertprozentiges Schuldgeld-Mindset, wenn du so willst, liegt diesem Gedanken zugrunde. Und innerhalb von diesem System, in diesem abgeschlossenen System macht es auch Sinn. Und innerhalb dieser Exponentialfunktion wird das wahrscheinlich auch gewissermaßen funktionieren, MMT, bis halt die Exponentialfunktion zu steil wird irgendwann einmal.
Na, es ist ein bisschen wie der Goldstandard, ne? Es funktioniert, bis es halt nicht mehr funktioniert. Das ist so.
Ja, ich meine, der Goldstandard könnte theoretisch ganz langfristig funktionieren, wenn da halt nicht der Staat wäre oder der Anreize, eben doch Geld zu schöpfen und mit dieser Geldschöpfung mich irgendwie zu finanzieren. Aber der Goldstandard wäre, glaube ich, konzeptionell alleine schon in der Lage, langfristig gut zu funktionieren.
Er hat ja eine Zeit lang gut funktioniert, nämlich in der Zeit, in der quasi die Staaten auch nicht so stark vernetzt waren wie heute und deswegen gegenseitig auf dieser Goldebene quasi miteinander kommuniziert haben und dadurch sich auch in einer Balance gehalten haben, während das heute eben nicht mehr der Fall ist. Also heute hast du das Fiat-Money-System eigentlich keinerlei, du hast keinerlei Realitätsbezug. Ich meine, selbst die Linken sagen ja bis heute, wir müssen wieder die Realwirtschaft und die Finanzwirtschaft zusammenbringen und das ist genau diese Folge von Fiat-Money, dass du entziehst quasi die Verbindung, also im wahrsten Sinne des Wortes, du kappst die Verbindung zur realen Welt.
Genau, so ist es, ja. Also der Goldstandard hat, glaube ich, auch vor allem deswegen gut funktioniert, weil das in einer Zeit war, wo klassischer Liberalismus weit verbreitet war. Ja. Also eben, wie gesagt, zu Zeiten von Böhm Bawerk, der ja auch Finanzminister war in Österreich damals und noch davor eigentlich 19. Jahrhundert und so weiter, da waren klassische Liberale, die hatten Einfluss. Ja. Das war eigentlich die Blütezeit von klassischem Liberalismus und da war das Staatsverständnis ein komplett anderes als heute. Ja, also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den man auch mit bedenken muss. Wenn du damals irgendwie gesagt hättest, der Staat müsste das alles machen, was er heute macht, da gab es überhaupt kein Verständnis für eine derartige Staatsfunktion.
Also man hat quasi gesagt, ne, seid ihr wahnsinnig, der Staat soll sich um die Eisenbahn kümmern, wo kommen wir da hin? Heutzutage ist die Vorstellung, dass ein Privater, der Eisenbahn betreibt, absurd oder zumindest in vielen Bereichen. Und beim Goldstandard hat sich ja genauso auf den Kopf gestellt. Also bis zur Zwischenkriegszeit war ja quasi auch in Notenbankerkreisen der Goldstandard eine komplette Orthodoxie, während heute genau das Gegenteil der Fall ist. Heute ist ja der Gott sei bei uns, das darf nie wieder passieren, dass wir uns dem unterwerfen, sondern wir sind hier die letzte Instanz, unsere Genialität quasi.
Ja, ich glaube aber darunter liegt, einmal noch zurück auf dieses Schuldenthema zu kommen, darunter liegende sozusagen auch ökonomische Realität dieses Schuldgeldsystems, die verlangt das auch und die verlangt auch zu einem gewissen Grad tatsächlich die Inflation, also die Preisinflation. Und das sagen wir so, die Preisinflation ist natürlich eine logische Konsequenz von der monetären Inflation, die dieses System systemisch einfach benötigt. Und da kommt eben dieser Keynesianismus rein oder dieses ganze Narrativ, dass eben 2% stabile Preise sein sollten. Also eine Teuerungsrate von 2, das ist eine Exponentialfunktion, das darf man nicht vergessen. Also jeder prozentuelle Anstieg ist eine Exponentialfunktion. Unsere Zentralbank, unsere Währungshüter wollen uns weismachen, dass eine Exponentialfunktion stabile Preise sind. Ja?
Es ist schon ein bisschen so George Orwell, ja? War is peace, freedom is slavery. Also, weil zu sagen, also alleine das Wort Währungshüter ist natürlich absolut Irrsinn. Also ich habe das in der Zeitung immer geliebt, ja, wenn dann irgendwo stand die Währungshüter, weil die sind ja genau das Gegenteil von Währungshütern. Und 2% Inflation ist das Gegenteil von Preisstabilität. Also ja, okay. Ich rede mich gar nicht auf, ja. Aber wann ist dir, du hast gesagt, du bist schon früh auf Bitcoin gekommen und was ich beeindruckend finde ist, ich habe es nicht geschafft. Ich war so drinnen in meiner Goldthese, dass ich Bitcoin nicht wahrgenommen habe als potenziell wirkliche funktionierende Alternative. Ich wusste, dass es das gibt, ich habe mich immer wieder damit beschäftigt, aber ich habe es nicht ernst genommen, weil ich habe geglaubt, ich bin smarter. Also Bitcoin, du weißt, wie das ist mit Bitcoin und dem Ego, ne? Wann hast du gecheckt, Moment mal, es ist möglich, dass wir hier gerade live eine Monetarisierung eines bisher nicht dagewesenen Assets sehen?
Also von der ökonomischen Seite habe ich Bitcoin wirklich relativ schnell verstanden. Technologisch bis heute nicht ins letzte Detail, sage ich ganz offen, weil das ist ja einfach auch so ein tiefes eigenes Rabbit Hole. Natürlich habe ich da viel gelernt über die letzten Jahre, aber Bitcoin ist eben, wie du gut weißt, so ein Riesenthema.
Gott sei Dank, deswegen laufen Bitcoin-Podcasts so.
Genau. Aber ökonomisch hab ich das verstanden, weil ich eben diese ganze geldsystemtheoretischen Dinge bereits wusste, als ich Bitcoin kennengelernt habe. Mein Problem war eher, dass ich eigentlich verstanden habe, was das dann für den damals noch sehr, sehr niedrigen Preis eigentlich bedeuten würde. Und das war für mich einfach so unvorstellbar. Das ist so ein bisschen wie dieser Witz mit den zwei Ökonomen, die finden jetzt irgendwie einen Geldschein auf der Straße und denken sich, na, das kann nicht sein, den lasse ich liegen, weil sonst hätte ihn schon wer anderer aufgehoben, so auf die Art. Ja. Aber ich habe trotzdem eben ein bisschen was gekauft und wusste aber gleichzeitig, ich muss das lang halten. Ich wusste, ich muss nicht viel davon kaufen, weil wenn das wirklich aufgeht, dann wird das sich so stark entwickeln, dass ich da nicht Haus und Hof drauf wetten muss. Und letztlich diese Philosophie habe ich heute auch noch. Man muss nicht Haus und Hof auf Bitcoin setzen, weil noch immer sehr viel Asymmetrie übrig ist. Ja.
Also Asymmetrie übrig ist Fondsverwalter-Sprech für Number Go Up.
Ja, also viel mehr Chance als Risiko. Ja. Also ich meine, ich kann alles verlieren, aber ich kann ein Vielfaches von dem gewinnen.
Weil ultimativ, wenn Michael Saylor sagt, Bitcoin löst nicht alle Probleme, sondern Bitcoin löst nur die Hälfte unserer Probleme, und von Kapital spricht, dann sagt, dann, das ist ja die Idee, so everything divided through 21 million. Das heißt, du hast quasi das Bitcoin als Maßeinheit eigentlich, was wir ja auch noch nie hatten in dem Sinn, die gesamte Weltwirtschaft abdecken könnte. Und dann reden wir ja von Preisen in heutigen Dollars, die so absurd sind.
Richtig.
Deswegen sage ich immer, wer mehr als 0,1 Bitcoin hat, ist einfach nicht bullisch genug. Ja. Ja gut, aber trotzdem, wann hast du für dich verstanden, dass wir hier wirklich auch aus Austrians Sicht nämlich die Monetarisierung einer neuen Geldform sehen? Weil das hat es ja auch in dem Sinn noch nie gegeben. Also das ist ja einzigartig, dass man das in einer Lebenszeit miterleben kann. Gold, als Gold monetisiert wurde, das war ja ein Prozess über Jahrtausende. Und ja, ich nehme an, Spezialfälle wie Gefängnis, Zigaretten etc. kann ich mir schon vorstellen, aber die globale Ausbreitung eines neuen Geldes, das hat es in der Menschheitsgeschichte noch nie gegeben.
Also ich kann dir kein Datum sagen, wann ich das in der Form verstanden habe. Ich habe 2019 einen Artikel darüber, oder glaube ich 2018 oder so, einen Artikel darüber geschrieben, sinngemäß über die Monetarisierung von Bitcoin. Ja. Und da bilde ich mir ein, wusste ich das auch schon ein Zeitalter. Also ich kann es ja nicht sagen, aber wie gesagt, mein Hauptthema war, ich konnte es mir schwer vorstellen, dass ich das so früh entdecke, ja, weil ich so viel sozusagen Respekt hatte vor der Größe dieser Idee. Mhm.
Also du konntest dir nicht vorstellen, du hast dir selber nicht zugetraut, dass du da gerade was entdeckt hast, was du entdeckt hast sozusagen.
Ja, weil, das kann man so sagen, weil auch, ich meine, nochmal, ich komme ja von dieser Fondsmanagement-Seite und ich habe damals wirklich auch mit Top-Investoren gesprochen und die verfolgt und was die so sagen. Und die haben natürlich auch das lange, lange nicht irgendwie kommentiert oder nicht entdeckt, die wenigsten. Ja. Beispielsweise, also ein Riesenidol von mir, wenn man so sagen möchte, in der Investment Seite ist Stan Druckenmiller, ja, unglaublich, also kennt man ja auch in dem Bereich, er hat für George Soros damals Hedgefonds gemanagt und managt schon lange sein eigenes Geld, nur noch unglaublichen Track Record, also der Mann hat einen Riecher, das ist fantastisch. Und der hat lange Zeit immer auch Bitcoin kritisiert, wie so viele am Anfang immer kritisiert haben. Und ich dachte, das gibt's nicht, dass ich jahrelang vor dem drauf bin und der das noch nicht kapiert, weil der hat einfach alles 10 Jahre vor mir verstanden. Ja. Ja, also das gibt's ja fast gar nicht. Und der ist dann, glaube ich, 2020 oder 2021 sind die dann alle gekommen. Paul Tudor Jones, auch so ein Fall, ja. Also der hat da auch negativ darüber gesprochen. Und das war irgendwie schon schwer vorstellbar, dass ich das irgendwie viel schneller verstehe als die alle. Und da muss ich schon sagen, war surreal, als die dann alle umgekippt sind, Jahre nachdem ich mir das schon alles gedacht habe.
Es ist wirklich ein bisschen surreal. Es fühlt sich auch jetzt surreal an, wenn dann ein Trump dort steht. Wenn Bhutan anfängt, Bitcoin zu minen im großen Stil, das sind alles Dinge, die wir erwarten sollten, aber gleichzeitig wissen wir ja nicht genau, was wir erwarten, weil wir haben ja gedacht, zuerst nach El Salvador kommen jetzt noch 15 andere Länder, die Bitcoin als Landeswährung einführen, aber es gibt offenbar alle Wege führen nach Rom sozusagen. Ja. Egal, ob du mit Öl oder Gas heizt oder einfach nur am Bitcoin-Netzwerk teilnehmen möchtest, eine Heizung von 21 Energy macht's warm zu Hause, macht's warm im Büro, macht sogar warm in der Industriehalle, die spart CO2 und du meinst nebenbei Bitcoin. Und wer möchte das nicht? Mit dem Code WasBitcoinBringt sparst du dir 5% gleich reinschauen bei 21energy.com. Bitcoin ist dezentral, aber das Mining, naja, mit dem BitEx Solo Miner kann man da etwas ändern und auch um einen echten Block mitspielen. Unbedingt reinschauen bei solomining.de und holt euch den BitEx Open Source Solo Miner mit dem Code WasBitcoinBringt für -5%. Ich würde gerne kurz zurück zu dieser Monetisierung. Was ist denn das genau? Weil es hat ja auch Satoshi Nakamoto, glaube ich, selbst darüber geschrieben, dass Bitcoin dem Regressionstheorem von Mises nicht widerspricht. Was ich interessant finde, weil erstens ist es ein Hinweis darauf, dass der seine Austrians gelesen hat, und zwar sehr gut. Aber kannst du erklären, was das Regressionstheorem ist und was genau diese Monetisierung bedeutet? Also, weil ich möchte auf was Bestimmtes hinaus.
Okay. Also Mises beschreibt mit dem Regressionstheorem die Entstehung von Geld beziehungsweise unterschiedliche Evolutionsstufen. Und Mises bezeichnet Fiat-Geld als Zeichengeld. Wie kam es dazu, dass eigentlich jetzt an sich wertloses Geld, also Papiergeld, zu dem Umlaufmittel geworden ist. Ja. Und letztlich meint er, es liegt daran, dass die Menschen, die Anwender vom Geld, glauben, dass Geld heute noch einen Wert hat, weil sie wissen, dass es gestern einen Wert hatte. Mhm. Und gestern wussten sie, dass es vorgestern einen Wert hatte. Und irgendwann einmal war der Zeitpunkt, wenn ich lang genug in die Vergangenheit zurückgehe, dass sozusagen das Tauschmittel Gold war. Ja? Und Gold hat tatsächlich einen Wert. Ist auch nur subjektiv, aber das sozusagen durch diese Regression kommt man irgendwann mal zu knappem Geld, also Gold, und deswegen weiß man heute noch als Fiat-Money-Nutzer, dass das vielleicht einen Wert haben könnte.
Das heißt, dass sozusagen das Fiat-Money, das wir heute verwenden, mehr noch als Bitcoin, seine Wurzel eigentlich immer noch im Gold hat und dass das einer der Gründe dafür sein muss, warum die Notenbanken noch immer so viel Gold halten. Das heißt aber auch, wenn ich Mises richtig verstanden habe, geht es dann darum, dass du quasi irgendwann muss dem Ding aus irgendeinem Grund ein Wert zugewiesen worden sein und dann hat man gesehen, man kann es auch als Geld verwenden und über die Zeit hat sich es dann als Geld quasi durchgesetzt. Gold war ja auch und in den alten Ägyptern etc. pp. Immer wertvoll. Es glänzt, es ist knapp. Aber es ist, und das ist das Ironische dabei, eigentlich nicht für viel zu nutzen. Also du kannst keine Waffen draus schmieden, weil es einfach zu weich ist. Aber du kannst es eben für Schmuck und für Tempel und etc. verwenden. Und dasselbe gilt doch auch eigentlich für den Euro irgendwo. Also als D-Mark und Schilling abgeschafft wurden, konnten wir einen Bezug herstellen, was ist der Euro wert, weil es einen Wechselkurs gab.
Genau, und so regressiert man von einem Geldsystem ins nächste und denkt, dass das eben immer noch einen Wert hat. Ich sehe aber das Regressionstheorem mehr als eine Beschreibung, so deskriptiv.
Ja.
Ja, und nicht als eine dogmatische Evolutionsstufe oder Folge, Sequenz, die es zwangsläufig haben muss. Und ich meine, die Diskussion ist schon interessant. Es ist zwar jetzt irgendwie alles sehr akademisch, aber meistens, also jetzt auch aus dem Goldlager kenne ich das, hängen sich Goldbefürworter, die den Sprung zu Bitcoin mental irgendwie nicht schaffen, genau auf diesem Regressionstheorem auf und sagen, naja, der Mises hat ja gesagt, Geld muss sozusagen auf diesen Weg entstehen oder etwas muss so sich monetarisieren, weil es eigentlich immer nur rückschaut aufs Gold und deswegen kann es gar nicht anders sein, dass was anderes sich monetarisiert. Ich glaube, das war eine Beschreibung, aber nicht jetzt eben sozusagen die exklusive Anleitung, wie es unbedingt sein muss.
Naja, es ist ja genau so bei Bitcoin, darauf will ich ja hinaus, weil jetzt sitzen wir da und BlackRock geht jetzt vor allem auf diese Wertspeicherfunktion von Bitcoin und erklärt das schon auch damit, dass die Währungen abwerten, also sind das ja offen inzwischen, ja. Aber das ist derzeit ja auch eine Kritik. Also Leute sagen, ja, Bitcoin ist eh super, aber wenn es nur ein Wertspeicher ist, dann ist es ja eigentlich nichts mehr als eine Aktie und ist eine reine Spekulation und so. Und dann denke ich mir, naja, Moment, das ist ja genau das, was wir laut Regressionstheorem erwarten sollten. Da ist zuerst einmal das Ding. Das Ding hat keinen Wert und keinen Preis. Dann passiert etwas.
Ja.
Und das ist bei uns in unserem Fall 10.000 Bitcoin für 2 Pizzen.
Ja.
Übrigens, Klammer auf, auch die erste die erste Bezahlung, Internetbestellung überhaupt, also vor Bitcoin, war für Pizzen.
Okay.
Also Pizzen spielen in der Geldgeschichte eine wichtige Rolle. Und ich glaube, dass das der Grund dafür ist, dass die Bitcoiner den Pizza Day zu einem Feiertag ausgerufen haben, weil das quasi die Grundlage für dieses Regressionstheorem war, weil Mises sagt ja nicht, wir müssen zurück zum Gold, er sagt etwas, das in der Vergangenheit bereits aus irgendeinem anderen Grund bewertet wurde und das man auch als Geld einsetzen kann. Und das heißt aber auch, dass wir die Phase, in der wir jetzt sind und in der wir wahrscheinlich möglicherweise meiner Meinung nach auch noch unsere ganze Lebenszeit sein werden, nämlich die Phase der Store of Value, es findet erst wirklich seinen Wert auf einer globalen Ebene, dass wir die durchmachen müssen, bevor wir in die anderen Recheneinheit und Zahlungseinheit gehen können und dass wahrscheinlich Länder wie El Salvador einfach versucht haben, diese Dinge zu überspringen und dass und das macht es kompliziert. Wie du sagst, es ist nur ein Modell. Man muss sich aber nicht an das halten. Das heißt, ich kann jetzt schon Bitcoin als Recheneinheit, Zahlungseinheit und Store of Value verwenden. Das macht dann sozusagen die Debatte schwieriger, weil die einen sagen, naja, was heißt es? Es ist kein Zahlungsmittel. Ich kann ja jederzeit mein Biofleisch damit kaufen, weil mein Bauer nimmt Bitcoin so. Ja? Und das stimmt auch. Aber ich glaube, dass jetzt die Debatte auch ganz stark auf das aufgehängt sein wird. Es wird nicht mehr darüber geredet werden, dass Bitcoin so viel Strom verbraucht, weil das wird dann durch sein, sondern es wird sein, ja, aber es ist ja nur ein Wertspeicher wie alle anderen und deswegen auch nicht so wichtig. Und das aber eigentlich für mich eine Bestätigung ist von diesem Monetisierung und dem Regressionstheorem.
Ja, also ich glaube, das war eine schöne Beschreibung. Du hast ja darauf hingewiesen, also dieser Pizza Day, ich glaube, das ist eigentlich sozusagen der geniale Moment. Und da kann man, glaube ich, debattieren, ob man da jetzt ex ante, bevor es den Pizza Day gegeben hat, glauben konnte, dass das wirklich monetär wachgeküsst wird sozusagen. Ja. Weil da gab es ja nichts, auf was es regressieren konnte. Ja. Aber ab der Pizza kann man das Regressionstheorem genau. Für Bitcoin wieder anwenden und alles, was jetzt noch kommt, ist jetzt nicht mehr so, finde ich, faszinierend, das zu beobachten natürlich mit dieser Brille, aber vorab zu glauben, dass jetzt etwas, was ursprünglich noch keinen Wert hat, einen geldigen Wert erhält, das war natürlich, das wusste keiner, das wusste natürlich auch nicht Satoshi. Ja? Also er hypothesiert ja da auch, mit dieser Analogie mit dem grauen Metall, mit dem unnützen Metall und so weiter. Ja?
Eines meiner Lieblingszitate.
Ja, mega. Ja? Aber auch er konnte nicht wissen letztlich, ob sozusagen dieser monetäre Heureka-Moment irgendwann mal kommen wird.
Ja. Aber er hat, vielleicht ist ja dieser Pizza-Laszlo-Guy eigentlich Satoshi. Hat man das schon mal überprüft?
I don't know.
Weil Weil er hat nämlich wortwörtlich geschrieben, auch in den Foren, er hat geschrieben, Bitcoin could be very valuable oder sowas, if it catches some value.
Like, it catches on.
If it catches on, also wenn es quasi, if it gets value, also ich mache es mal auf Deutsch, wenn es aus irgendeinem Grund, sagt er, glaube ich, aus irgendeinem Grund einen Wert bekommen sollte, dann könnte es sich durchsetzen und dann sagt er, es wäre es vielleicht wert, sich ein bisschen was von dem Zeug zu holen. Ja. Ich weiß, ich möchte es.
Ja, also das ist dieser spannende Punkt. Also es hat einen Netzwerkeffekt nach und nach dann natürlich auch bekommen. Und jetzt sind wir da also das Schiff ist abgefahren. Ja, also jetzt sind wir da auf dem Weg. Und ob wir jetzt nur als Store of Value verwenden, natürlich ist es dann preislich nochmal eine ganz andere Nummer, wenn wir jetzt mal überlegen, was es bedeuten würde, wenn das die ganze Welt als Zahlungsmittel oder als Unit of Account verwendet, ja, als Recheneinheit.
Na, der Vorteil ist, wenn die ganze Welt das als Recheneinheit verwendet, dann hat es keinen Preis mehr und deswegen müssen wir jetzt keine Preisprognose anstellen.
Dann brauchen wir keine Preisprognose, weil dann rechnen wir in Bitcoin.
Ja. Das ist dann die Variante, wo ein Seller sagt, naja, was ist ein Block, ein ganzer Block Land wert in Manhattan. Ja? Ja. Das sind wir in Sphären unterwegs dann, die einfach nicht vorstellbar sind. Und das muss man auch dazu sagen, ich meine, wenn du bei 10 Euro Bitcoin gekauft hast oder bei 100 Euro Bitcoin gekauft hast, dass das irgendwann mal auf 70.000 Euro steigt, ist aus der Perspektive auch komplett irre. Aber gleichzeitig war aber damals für die, die es gesehen haben, inklusive dir, klar, diese Upside hätte es.
Ja, genau. Das hat sich eben so irre angefühlt, dass ich da irgendwie Respekt hatte davor, dass wirklich zu glauben, aber ich habe mal ein bisschen was reingelegt und gehalten.
Hodl. Aber wenn wir jetzt zurückgehen zu der Geschichte mit dem Schuldgeldsystem, dem Fiat-Money-System, den negativen Folgen von Fiat-Money, also Verteilung von unten nach oben, Ressourcenverbrauch, das permanente Wachstum, der Wachstumszwang, der Konsum, die Schulden. Als ich ein Kind war oder als ich studiert habe, gab es noch kein Buy Now, Pay Later. Heute ist das üblich, weil die Leute es sich nicht mehr leisten können. Ja? Es wirkt auf mich so irgendwie, auch wenn es absurd klingt, aber als wäre Bitcoin genau das, was wir brauchen.
Ist es auch. Also die Welt braucht Bitcoin, die Welt braucht auf jeden Fall stabiles Geld. Und ich glaube, es ist der Best Shot, den wir haben für stabiles Geld. Also ich meine, ich sage immer, ich bin Bitcoiner at heart, also was jetzt das Geldsystem angeht, glaube ich, ist es die beste Möglichkeit, weil Gold eben auch schon faktisch versagt hat. Ja. Aber was halt eben die Anlagen angeht, eben aufgrund der Volatilität und so weiter, ist vielleicht nur Bitcoin zu halten nicht für jedermann das Beste.
Ja, das haben wir schon besprochen. Ja.
Also das sind zwei verschiedene Ebenen. Sprechen wir über möglicherweise ideales oder gutes Geldsystem oder sprechen wir über Veranlagungen in diesem Fiat-Money-Geldsystem, wo man einfach Schwankungen kontrollieren sollte.
Haben die Austrians auch über die deflationäre Wirkung von Deflation eigentlich gewusst und geschrieben, so wie Jeff Booth das tut?
Natürlich, ja. Also da gibt es auch im modernen Zeitalter, natürlich ist das ja auch eher ein Phänomen der Post-1970er Jahre, so diese Perma-Inflation.
Ja.
Philipp Bagus fällt mir dazu ein, oder ich glaube Hüßmann hat da auch dazu geschrieben. Also Deflation im Sinne von leicht fallende Preise aufgrund von der Produktivitätsgewinnen ist eine super Sache. Ja. Aber nochmal, ich glaube, die Keynesianer haben schon irgendwo einen Punkt, wenn sie sagen, in diesem Schuldgeld-Fiat-System ist Deflation wirklich eine Gefahr. Da haben sie recht.
Nein, da muss man wieder unterscheiden, weil so wie wir zwischen monetärer Inflation und Preisinflation unterscheiden, müssen wir auch zwischen Kreditdeflation und einer technologisch effizienzgetriebenen Deflation unterscheiden. Weil die technologische effizienzgetriebene Deflation ist ja auch in Fiat. Kein Problem, außer sie wird so gewaltig, dass sie das ganze Fiat-System in Frage stellt. Und ich glaube, das ist ja das, was Jeff Booth sagt. Er sagt, dass wir jetzt schon technologisch so stark in der Deflation sind, dass quasi das Fiat-System automatisch zerbricht, weil sie diese Inflation gar nicht mehr erzeugen können, die sie eigentlich brauchen, um weiterzuleben.
Ja, also weiß nicht, wie er das argumentiert. Ich meine, Inflation kann im Fiat-System ohne Ende erzeugt werden halt. Aber warum wird, was der Effekt ist oder was ein Effekt davon ist, ist eine permanente Umverteilung, Vermögenstransfer. Ja, und ich glaube, das ist auch durchaus von manchen gewollt. Also die auf jeden Fall, die Nettogewinner sind, finden es wahrscheinlich tendenziell gut. Ja, also wenn ich Profiteur bin, weil ich in irgendeiner Art und Weise eben davon profitiere, dass die Zentralbank eben beispielsweise Unternehmensanleihen auf ihre Bilanz nimmt, ja, wenn ich zum Beispiel ein Unternehmer bin und ein Riesenunternehmen habe und mich günstigst verschulden kann, kann ich hier auf Kredit expandieren und kann mir Assets kaufen und finde das super, dass meine Unternehmensanleihen irgendwie nur bei 3% rentieren oder je nachdem, wo sie halt.
Ja, die Anreize sind ja, also da kommen wir dann auch vielleicht, wir haben heute beim Frühstück schon über den Korporatismus von Davos und so gesprochen, ja. Und ich bin ja kein Freund von den allzu abgedrifteten Verschwörungstheorien, aber dass dort Interessen aufeinandertreffen, ist klar. Und zwar gibt es da quasi ein Interesse von den einerseits denen, die profitieren von der Inflation, also große Konzerne, die immer stärker zentralisieren, weil Inflation ja zentralisierend ist, aber wer profitiert auf der anderen Seite von Zentralisierung? Die Politik. Und zwar dieselben Politiker, die anprangern, dass die Reichen immer reicher werden, haben eigentlich einen Incentive, das noch zu befördern, damit sie sich weiter darüber beschweren können, dass die Reichen immer reicher. Das ist ja das Problem mit unserer Expertenkultur generell, nicht? Der Terrorexperte hat nichts davon, wenn die Terroranschläge aufhören. Der Pandemie-Experte glaubt immer noch, wir sind in der Pandemie, weil sonst hat er ja keinen Job mehr. Der linke Politiker braucht die Reichen, damit er auf die Reichen schimpfen kann, und der rechte Politiker ist der Letzte, der die Grenzen schließen möchte, weil dann wählt ihn keiner mehr. Und das ist alles irgendwo sehr stark Fiat getrieben.
Das ist auf jeden Fall Fiat getrieben. Ich meine, diese Arm- und Reichschere, um jetzt ein Beispiel von dir rauszugreifen, die gibt es grundsätzlich in einem marktwirtschaftlichen System immer. Das ist so Pareto-Prinzip, das wird es immer geben, weil manche Leute sind talentierter oder haben einen besseren Geschäftssinn oder haben von mir aus auch bessere Startvoraussetzungen und sie können auf einem anderen Niveau starten als andere. Das ist schon so. Aber die Frage, ob das Ausmaß nicht extrem ist oder viel extremer ist in so einem Fiat-Geldsystem, das muss man eigentlich, finde ich, von der Frage trennen, ob jetzt grundsätzlich es arm und reich geben kann. Ja, weil wenn man Einkommensunterschiede grundsätzlich in Frage stellt, dann landet man beim Kommunismus irgendwann einmal. Ja. Mhm. Aber das Fiat.
Das würden ja einige gerne.
Gibt es natürlich.
Gibt es immer noch relativ populär. Entgegen jeglicher Empirie.
Ein Evergreen, ja, aber ich verstehe trotzdem, muss ich schon sagen, wenn man da auch auf beiden Seiten des Spektrums extremer wird, aber eben auch auf der linken Seite extremer wird, weil man beobachtet sozusagen ein Konglomerat an Dinge, also eben, wenn man das jetzt Neoliberalismus nennen will, aber eben auf jeden Fall ein Effekt von diesem Fiat-Geldsystem, der diese Schere massiv schneller auseinandertreibt oder weiter auseinandertreibt, als es unter normalen marktwirtschaftlichen Bedingungen sozusagen der Fall wäre.
Das heißt, dass die große Verschwörung des neoliberalen Kapitals mit der Politik und konservativ, neoliberal, bla bla bla, das, was die, sage ich einmal, obszöne Linke immer wieder anprangert, ist einfach nur, also die gibt es wirklich, diese Verschwörung oder dieses Anreizsystem ist so gebaut, dass das tatsächlich stattfindet. Aber diese Linken haben halt nicht genug Bücher gelesen, um zu verstehen, dass das alles an Fiat liegt. Sondern die glauben, die machen sich das untereinander aus und deswegen ist es so.
Ja, und vielleicht machen sie es ja auch untereinander aus.
Ja, ja.
Aber sie glauben, es ist, ich meine, ein Piketty zum Beispiel, der geht einfach davon aus, dass das sozusagen der Normalzustand ist, dass diese Schere immer, immer und immer weiter auseinander geht. Ja. Und das ist, glaube ich, nicht der Normalzustand. Also in einem marktwirtschaftlichen Hartwährungsgeld, also einem Sound-Money-System, gibt's auch eine Mittelschicht. Im Gegenteil, das ist ja ganz wichtig. Also Sound Money oder zumindest Hartwährungen sind die Voraussetzung überhaupt für eine Mittelschicht. Ich glaube, es wird gesellschaftlich immer dann kritisch, wenn, sagen wir mal, der Median der Gesellschaft nicht mehr sozusagen nach oben geht wirtschaftlich. Ja. Und ganz, ganz hartig ist, wenn eigentlich der Median nach unten kippt und eigentlich sozusagen die nächste Generation jetzt nicht mehr so viel Aussicht hat auf ein wohlhabendes Leben, während aber die Oberschicht sehr wohl nach oben geht. Und das ist gesellschaftspolitisch natürlich komplettes Gift.
Aber die Oberschicht dann gleichzeitig auch oft die Politik stellt und die dann in einer Bubble leben, die mit der Realität, wie das Fiat Money, keine Verbindung mehr hat. Und dann wird's immer irrer. Und Deutschland ist, glaube ich, ein wunderbares Beispiel, weil Deutschland, ich sage immer, hatte die härteste Version eines Fiat Moneys, eines funktionierenden großen Fiat Moneys, mit der D-Mark. Naja, und wann ist das Schiff in Schieflage geraten? Ultimativ mit der Euro-Einführung. Ja. Und zwar, natürlich, um Gottes Willen, die Wiedervereinigung war sicher nicht leicht zu schlucken, ja. Aber hatte auch Vorteile natürlich, also abgesehen für die Ostdeutschen viel Vorteile, aber generell wirtschaftlich. Aber diese Schieflage ist eindeutig, dass quasi, wie du sagst, der Median hat angefangen zu kippen und das liegt alles nur daran, dass das Geld nicht mehr gut ist.
Ich glaube auch, dass diese 2% Preisinflationsziel letztlich irgendwo so gewählt sind, dass es eigentlich so diesen typischen Produktivitätszuwachs abschöpft, ja. Also 2% die Wirtschaft wird eigentlich immer effizienter. Ich meine, jeder Betrieb ist die ganze Zeit effizienter werden und sucht irgendwie, wie kann er aus weniger Ressourcen mehr rausholen. Ja, und das passiert ja auch, also auf die Wirtschaft umgelegt zumindest. Und diese Produktivitätszugewinne sind aber bei weitem nicht irgendwie halbwegs proportional gleich verteilt worden auf die Gesellschaft. Ja. Und eben da spielt das Fiat-Geldsystem eine extrem große Rolle, weil natürlich eben diese Effizienzgewinne sich typischerweise in Deflation äußern würden, in Preissenkungen. Aber durch die Inflationierung wird dieser Effekt überkompensiert und durch den Cantillon-Effekt bekommen halt eben die Erstbezieher von diesem neuen Geld einen Vorteil. Ja. Also das heißt, alle hamstern und werden eigentlich immer effizienter, die Wirtschaft. Und die Zentralbank gießt Öl in dieses Hamsterrad und die müssen noch schneller hamstern. Und das fließt ab zu ein paar Ultramilliardären, die halt einfach nur aufgrund von Asset Price Inflation noch viel schneller reicher werden als die anderen.
Was aber nicht, und das meine ich mit den Kritik an den Linken, was nicht die Schuld des sogenannten Kapitalismus ist, sondern die Schuld eines zentralistisch gesteuerten Geldsystems, richtig, in dessen, wo der Staat die Hand drauf hat, und damit eigentlich, wenn überhaupt, die Schuld des Sozialismus ist, wenn man jetzt solche großen Wörter verwenden möchte, und Bitcoin, und da bin ich bei dir, ist unsere einzige realistische Chance, da dem etwas entgegenzusetzen, und ist auch, wenn man sich ansieht, naja, was sind denn die Bereiche, in denen man noch relativ unreguliert mit relativ also hohe Effizienzgewinne finden kann. Wo gehen die schlauen Unternehmer hin in den letzten 20 Jahren? In den IT-Bereich, in den unregulierten Cyberspace, quasi wie der Wilde Westen, dort inklusive Krypto in Bitcoin. Und heute hast du ja in der Bitcoin-Branche unglaublich viele extrem helle unternehmerische Köpfe, die genau das eben in dem Bitcoin-Ding jetzt sehen.
Ja, wenn wir noch ganz kurz bei den großen Begriffen bleiben. Ich bin auch der Meinung, wir haben natürlich überhaupt keinen Kapitalismus. Und ohne ein Kapitalismus, ohne einem marktwirtschaftlichen Geld, ist kann per Definition eigentlich kein echter Kapitalismus sein.
Das ist das, was Seller sagt. Das Kapital ist defekt. Wir brauchen, Bitcoin ist perfektes Kapital. Das heißt, Bitcoin würde, wenn theoretisch, zu einem guten Kapitalismus führen.
Ich denke, Roland Bader hat da auch einen guten Begriff ins Spiel gebracht mit dem Thema Geldsozialismus. Und das beschreibt eigentlich schon recht schön, vielleicht annähernd, was wir haben in gewisser Weise zumindest. Also wir haben ein sozialistisches oder planwirtschaftliches Geldsystem, ja, wo auch dann, wenn man an die Banken denkt, eben Gewinne privatisiert sind und Verluste dann verallgemeinert. Ja. Also das ist überhaupt nicht das Prinzip eines kapitalistischen Systems, weil zum Kapitalismus nicht nur Gewinne, sondern auch Verluste und Bankrotte dazugehören.
Und jetzt muss ich natürlich dazu sagen, für die lieben MMTler, die uns jetzt zuhören, wenn der Marx sagt, wir haben ein sozialistisches Geldsystem, dann ist das eine Kritik. Das ist keine Begeisterung. Weil die wollen ja genau das. Die sprechen ja von politischem Geld. Also quasi ich als herrschende Junta habe das Geld in der Hand. Und genauso ist es jetzt. So kommen wir dann zu so einem völlig absurden Geschwüren wie einer grünen Geldpolitik.
So ist es, ja. Also kann ich unterschreiben. Nein, war kein Endorsement für sozialistisches Geld.
Was glaubst du, wie könnte es jetzt mit Bitcoin weitergehen? Vor diesem Hintergrund von einem Kapitalismus, der kein Kapitalismus ist, vor einem sozialistischen Geldsystem, vor der Überschuldung, der Inflation, all diesen auch aufgeheizten Stimmungen rechts und links. Was ist da ein für dich plausibles Szenario? Damals hast du nicht dran geglaubt, dass Bitcoin tatsächlich das sein könnte, was es ist. Heute sieht es schon mehr danach aus. Was ist so deine Vorstellung?
Ja, also mittlerweile bin ich sicher um vieles zuversichtlicher, auch weil ein anderer Risikofaktor gegen null gegangen ist oder es auf jeden Fall viel, viel kleiner geworden ist, dass da irgendwie noch eine Konkurrenzwährung auftreten kann. Das war auch einer der Punkte, die ich am Anfang nicht vollends verstanden habe. Aber das jetzt mal beiseite gelassen. Also
aber es ist ein wichtiger Punkt, dass man das lange Zeit fairerweise sagen hat müssen, so klar war das nicht. Ja, heute ist Bitcoin dadurch, dass es die einzige Proof-of-Work-Währung ist, deutlich abgehoben von allen anderen.
Ja, und mit dem Netzwerkeffekt und so weiter. Ja. Also gehen wir mal davon aus, das funktioniert alles weiter. Ich meine, was zu beobachten war und ist eigentlich das, was viele in dem Space auch ja letztlich schon vorausgesehen haben, nämlich aufgrund der Anreizstruktur und aufgrund von systemtheoretischen Überlegungen, also spieltheoretischen Überlegungen, sind halt eben die Erstanwender die Profiteure. Und das zieht sich durch viele Ebenen durch. Ja. Also beginnend von kleinen Investoren zu Anlegern, zu Investmentgesellschaften, die das irgendwie embracen.
Druckenmiller, Paul Tudor Jones, die Hedgefonds-Guys, die zuerst gesagt haben, das ist nichts und dann eigentlich relativ schnell reingegangen sind und gesagt haben, super Sache, die lange vor BlackRock und den anderen wieder.
Ja, ja. Da war, muss ich auch sagen, bei El Salvador, wo ich dachte, okay, das Eis ist gebrochen, was es jetzt nur noch braucht, ist ein zweiter. Und dann ist es gewonnen. Also jetzt im Sinne von als
Ja, verstehe. Ja.
Das ist auch, da hätte ich gedacht, dass es vielleicht ein bisschen schneller geht, also dass da noch irgend so ein kleines Land kommt. Das ist bis jetzt noch ausständig. Aber jetzt kommt aber das Thema strategische Reserven. Ja.
Und Mining vor allem. Ich glaube, dass die staatliche Adoption ganz stark getrieben sein wird von Mining.
Ja, aber da bleiben halt nur noch 1 Million Coins und das über die nächsten 100, knapp 20 Jahre. Also wenn man wirklich richtig dabei sein will, kommt man, glaube ich, nicht drum herum, Bitcoin zu kaufen als Staat.
Ja. Ja, okay. Ja, gut. Fair enough. Ja. Fair enough.
Also und deswegen, also denke ich mir, dass wir hier auch einfach aus spieltheoretischen Überlegungen, dass es nicht so anders ablaufen wird. Also wir sehen es ja auch, wie es passiert, Stichwort strategische Reserve. Gut, man muss jetzt die Kirche im Dorf lassen, glaube ich, wenn ein Herr Trump das jetzt einmal ankündigt, weil er da auf Wahlkampf ist, da geht er zu jeder Veranstaltung und sagt der jeweiligen Crowd, was sie hören wollen. Ja. Ja, also da würde ich jetzt einmal nur das allein und noch nicht als Garant dafür nehmen, dass, sofern er überhaupt gewählt wird, dass er das dann auch tut. Ja, das nur vorweg. Aber er hat es gesagt. Ja, er hat es gesagt und es ist wirklich hier mal, es steht da mal im Raum, wenn er das dann tatsächlich tut. Ich glaube, das wäre so ein Riesenschritt. Also das können sich meiner Meinung nach viele gar nicht vorstellen. Die haben das gar nicht am Radar, herkömmliche Analysten, dass der vielleicht mal davon gesprochen hat. Das wird da gar nicht ernst genommen. Also wenn Bitcoin in den USA einen monetären Stellenwert bekommt, nicht weil es einen Bitcoin-Standard gibt, sondern weil es eine staatliche US-Institution, welche auch immer, das Treasury oder sonst einen Teil ihrer Reserven in Bitcoin verwahrt, was das für Effekte hat auf die Welt, vor allem auch auf die westliche Welt im ersten Schritt, das ist unglaublich. Ja, und es ist auch ein Selbstläufer. Es wäre ein kompletter Selbstläufer, wenn sie das machen würden, weil nur der Akt, es nachher dann auch auszurufen, allein würde ihnen ja schon unglaubliche Gewinne bringen. Ja.
Es ist ja auch, das wäre ja auch die amerikanischste Art und Weise, diesen Konflikt mit den BRICS, aber auch teilweise mit Europa zu gewinnen, wenn der Rest der Welt seit Jahrzehnten darauf wartet, Gold wieder mit über beispielsweise eine große Aufwertung, Gold wieder zurück ins System zu bringen, Gold wieder einen größeren Stellenwert zu geben. Und die Amis sagen, das ist lustig mit eurem Gold, wir haben da auch noch irgendwo 8000 Tonnen rumliegen, aber da haben wir den Schlüssel verloren, das ist aber auch egal, weil wir machen jetzt Bitcoin. und hier ist mein Pferd und hier ist mein Cowboy-Hut und das ist meine Shotgun und ich bin jetzt hier weg.
Ja. Also vor Jahren habe ich mal, vor einem Jahr, ein bisschen über einem Jahr, glaube ich, als erstmalig diese BRICS-Thematik aufgekommen ist und der möglichen Goldwährung, wie auch immer die, wenn sie denn kommt, ausschauen mag nachher. Und da habe ich geschrieben, die BRICS-Länder können den Westen in Schach setzen, wenn sie Gold verwenden und Gold monetarisieren. Aber der Westen kann BRICS schachmatt setzen, wenn er Bitcoin verwendet. Mhm. Ja. Also weil der Hebel so stark ist. Also weil eben, wenn wir sie da jetzt überschuldet, der Westen teilweise ziemlich extrem sogar, aber auch China hat da dahingehend Probleme. Also Überschuldung ist ein globales Thema. Und wie kommen wir da raus? Ja, und das ist genau, was du so ansprichst. Ich glaube, dass es gar nicht so abwegig ist, dass es Leute gibt in den USA, die auch einen Einfluss haben, beispielsweise Peter Thiel, der da mit dem potenziellen nächsten Vizepräsidenten sehr, sehr nahe steht, der hat vor Jahren schon in die Richtung öffentliche Dinge gesagt, dass Bitcoin als Staatsreserve mit einer folglichen extremen Aufwertung zur Entschuldung einen riesen Beitrag leisten könnte.
Wo genau ist diese Entschuldung eigentlich sozusagen notwendig in dem Sinne, dass man in einem Fiat-System ohnehin immer mehr Geld drucken kann?
Naja, es ist ein bisschen so, was ich vorhin angesprochen habe mit dem Gold als ultimativen Kapital bei der Zentralbank. Da würde es letztlich auch funktionieren. Ja, also das ist
Mit der Entschuldung. Aber wozu muss ich mich überhaupt entschulden? Das ist eigentlich meine Frage. Wenn die MMTler sagen jetzt, warum, es funktioniert doch wunderbar. Wo sind die Gefahren quasi?
Naja, man muss als Staat, der sich massiv verschuldet, zwar die Schulden theoretisch nie zurückzahlen, aber was man schon machen muss, ist, man muss die Zinszahlungen bedienen. Ja? Also wenn man irgendwie sagt, ich zahle meine Schulden nicht zurück, die Staatsschulden sind im Herz von diesem Fiat-Geldsystem. Und ja, die Staatsschulden sind die Sicherheiten von den Geschäftsbanken und die müssen dafür kein Eigenkapital hinterlegen. Ja, das ist das Riskless Asset. Ja. Mhm. Und wenn das ausfallen würde oder wenn der Staat dann einfach sagen würde, nur Pech gehabt, ich zahle euch jetzt einfach nicht mehr zurück, dann kollabiert dieses ganze System. Dann gäbe es eine riesige Deflation. Das ist politisch.
Kreditdeflation. Aber ultimativ würde ja Amerika erst dann ein Problem bekommen, wenn sie international keine Abnehmer für ihre Anleihen mehr finden und national anfangen, das einfach zu drucken. Also quasi in dieses Weimar Hyperinflation-Szenario gehen. Sonst könnten sie theoretisch, so wie zum letzten Mal sage ich jetzt die MMTler, so wie auch ein Alan Greenspan gesagt hat, solange wir uns in unserer eigenen Währung verschulden können, wurscht.
Ja, das ist richtig. Aber was ich vorhin sagen wollte, eben wichtig ist dabei, dass man die Zinszahlungen bedienen kann.
Ja. Ja. Aber an wen? Wenn ich die Zinszahlungen an meiner eigenen Notenbank bedienen muss, dann ist mir das auch egal.
Naja, die Staatsschulden sind schon auch verteilt, aber natürlich, wenn man auch Japan sich anschaut, da ist schon ein Riesenanteil der Staatsschuld tatsächlich bei der Zentralbank. Das Spiel geht offensichtlich länger gut, als ich mir das zum Beispiel auch im Beispiel Japan vorstellen konnte. Aber nur hast du dann ein Problem, wenn du als Zentralbank, wenn die Inflation ausbricht und du möchtest sie wieder bekämpfen. Ja, weil wie kannst du das machen? Du musst eigentlich deine Liquidität wieder zurückfahren. Das heißt, du musst deine Staatsanleihen in den Markt verkaufen, was dann die Rendite nach oben treibt und dich in so einen Teufelskreislauf reintreibt.
Die Zinsen nach oben
treibt. Die Zinsen nach oben treibt, ja. Und dementsprechend wird nachher der Aufwand von den Staatseinnahmen für den Zinsdienst irgendwann mal untragbar. Also wenn du als Staat nicht mehr mit deinen Staatseinnahmen sozusagen klarkommst, nur die Zinsen dafür zu zahlen, dann ist dann irgendwann mal Game Over.
Also quasi jemand, der wie ein klassischer Amerikaner 14 Kreditkarten hat, aber immer die Schulden eigentlich immer nur weiterrollt und nur die Zinsen bezahlt, das gilt dann auch für den Staat. Und das heißt, wir haben quasi in diesem Fiat-System zwar keinen direkten Bezug zur Realität im Sinne eines Goldstandards oder im Sinne von Bitcoin Mining, aber wir haben quasi einen mathematischen Bezug und wir haben einen realen Bezug mit Akzeptanz der Menschen, was die Währung betrifft. Also quasi, du bist zwar König, aber nur so lange deine Untertanen auch akzeptieren, dass du König bist. Wenn sie alle sagen, du bist jetzt nicht mehr König, bist du nicht mehr König.
Genau, und der große Vorteil an der Preisinflation letztlich für den Staat ist, dass seine Einnahmen mit fast einer Korrelation von 1 am nominellen BIP sozusagen mit dem nominellen BIP korrelieren. Also in anderen Worten, wenn die Inflation höher ist, gibt es mehr Staatseinnahmen, also mehr Geldeinheiten werden hier eingenommen. Und das ist natürlich dann ein Vorteil, wenn du eigentlich dabei bist, dich zu entschulden oder wenn du nicht mehr es schaffst, deine Zinsen zu bedienen, dann bist du ein Riesenfreund von Inflation. Ja, also dann möchtest du ein höheres BIP, möchtest mehr Steuereinnahmen und dann kommt das vielleicht wieder in ein Verhältnis. Aber das einzufangen ist verdammt schwierig.
Und in einem Extremszenario sprechen wir jetzt, wenn wir davon sprechen, die Entschuldung oder die Rekapitalisierung, wie auch immer man das nennen möchte, ist quasi, wenn all das Geld, das jetzt in diesen Schulden steckt, in Assets fließt und Bitcoin und Gold als harte monetäre Assets sind die logische Konsequenz, aber dann gibt es natürlich noch Aktien, es gibt noch die Immobilien etc., Edelsteine, was auch immer, Rolex-Uhren. Und da möchte ich jetzt folgende Frage stellen. Passiert das nicht schon? Also sind wir nicht schon quasi gleichzeitig mit dieser Inflationsschuldenausweitung in einem Prozess der Rekapitalisierung von Gütern wie Bitcoin und Gold und anderen Aktien ultimativ auch? Sind wir da noch nicht? Ist das eher ein politischer Schritt?
Naja, also es passiert nicht wirklich, würde ich sagen, weil, was du jetzt eben beschrieben hast, dass sehr viel von Schulden rein umallokiert wird in andere Assets. Ja. Das passiert meiner Meinung nach noch nicht, weil die Staaten verschulden sich jedes Jahr mehr. Und die Zinsen, die bleiben relativ unten auch. Natürlich sind die gestiegen die letzten Jahre, aber es ist jetzt nicht so, dass die Leute fliehen aus Staatsanleihen und sich Gold kaufen.
Aber wir haben das getan. Wir haben das doch schon getan. Also es gibt ja schon Leute, Unternehmen, Firmen, die nicht nur mental quasi in diese Branche fliehen, weil sie dort eine Chance sehen, sondern auch real sagen, ich steige mit meinem Kapital aus diesem Fiat-System. Ich bin jetzt in Bitcoin, ich bin in Gold, ich habe vielleicht noch Unternehmensanteile und ich habe vielleicht noch Immobilien, aber ich mache nicht mehr mit bei Staatsanleihen, Sparbüchern, Cash, was auch immer.
Wir haben das getan, wir sind eine kleine Minderheit und wir sind vor allem nicht die großen Verwalter von den großen Pools, von den großen Asset-Pools. Versicherungen, Pensionskassen, ich glaube, das werden die Institutionen sein, die als Letzter das machen können. Ja. Notenbanken, gut, die können Geld drucken, aber die Verwalter von den großen Kapitalpools, die werden meiner Meinung nach auch extrem bluten, weil sie diese Flexibilität mental und auch regulatorisch nicht haben, das zu tun.
Könnte es nicht passieren, dass in einem Inflationsszenario irgendwo eine Notenbank, eine obskure Notenbank vielleicht, keine Ahnung, in Südamerika oder in Afrika auf die Idee kommt, im Moment, die Leute glauben nicht mehr an unsere Währung, Goldreserven haben wir keine, wir fangen jetzt einfach an, massiv Bitcoin zu kaufen mit frisch gedrucktem Geld und nutzen dann im wahrsten Sinne des Wortes diese Bitcoin als Basis für eine neue Währung. Es ist eigentlich eine Währungsreform, ein Schuldenschnitt, wie auch immer man das nennen möchte. Das heißt, dass quasi, und du hast es quasi jetzt mit Amerika als Beispiel gegeben, Amerika könnte genau das tun und Donald Trump hat genau das eigentlich angekündigt, aber, und das muss man auch sagen, offenbar glaubt es ihm der Markt nicht, weil der Bitcoin-Preis hat nicht positiv darauf reagiert. Ja.
Das war für mich auch eine große Überraschung, also dass der Markt das komplett ignoriert. Ja, aber zu deiner Frage, das kann absolut sein. Also wir kommen ja eigentlich vor der Diskussion, wie kann es weitergehen? Ja, und ich habe gesagt, diese Spieltheorie hat immer schon zugeschlagen und ich gehe davon aus, dass sie auch in der Zukunft wieder zuschlagen wird. Und das von dir geschilderte ist genau eine Möglichkeit, die ich mir absolut gut vorstellen kann. Ja.
Also quasi, wenn die Not so groß ist, dass du zu Bitcoin greifst.
Ja.
Und auf der Unternehmerseite, Stichwort MicroStrategy, glaubst du, dass dieses Playbook jetzt im nächsten Jahr endgültig oder zumindest verstärkt auch umgesetzt wird? Weil noch ist MicroStrategy ja eigentlich ziemlich alleine damit. Weil es ist auch eine Form der Rekapitalisierung, die da stattfindet. Ne?
Ja, das wird auch zunehmen, aber ich glaube, das wird in der Form auch nicht so wieder replizierbar sein. Weil MicroStrategy ist ja eigentlich jetzt ein Vehikel für Anleger, um Bitcoin-Exposure aufzubauen. Ja. Und ich meine, wie viele MicroStrategies braucht es? Ja? Aber wovon Michael Saylor ja auch immer wieder gesprochen hat, ist eben, dass die Reserven, die schmelzen einem bei diesem inflationären System wieder Schnee durch die Hände. Ich denke, dass hier für ein herkömmliches Treasury Bitcoin immer noch ein Problem sind, weil die dürfen halt einfach mit ihren Treasury-Veranlagungen keine Verluste machen. Ja. Also das, was er eigentlich gesagt hat, dass er damit machen möchte, sich vor der Inflation zu schützen, das ist, glaube ich, bei MicroStrategy nicht wirklich der Fall. Insofern, ich sehe es viel mehr, er hat so, als dass er ein Vehikel gefunden, also konstruiert hat, welches eine Nützlichkeit Kapitalmarktanlegern wie auch uns gibt, ja, wenn man mit Optionen Dinge machen kann und so weiter. Und er für sich gesehen oder für MicroStrategy gesehen, so die Ebbe und Flut von Kapitalmarktzyklen nützen möchte, um noch mehr Bitcoins aufzunehmen.
Du meinst damit, Ether ist eh logisch, dass quasi viele, du hast gerade genannt, einen institutionellen Anleger, Pensionsfonds, Versicherungen, große institutionelle Anleger dürfen auch heute noch nicht und werden auch heute noch nicht groß jetzt selbst in einen ETF reingehen. ETF ist der nächste Schritt, der ist jetzt da, aber eine Aktie zu kaufen ist jetzt nicht so auffällig.
Richtig.
Und da steht auch nicht drauf, die Bitcoin-Aktie in großen Lettern, sondern steht MicroStrategy. Und das macht natürlich sehr viel Sinn. Und dann redet er davon, dass unser Kapital, unsere Ersparnisse verschwinden. Aber du meinst, es geht ihm gar nicht so sehr um seine Ersparnisse, sondern er will damit nur signalisieren, hey, wenn du meine Aktie in dein Treasury reinnimmst, dann schütze ich dich vor dieser Inflation.
Genau. Also du kannst mit mir, mit MicroStrategy auf Bitcoin setzen, du kannst Optionen kaufen, kannst Optionen verkaufen, du kannst Convertible Bonds, also Wandelanleihen auf MicroStrategy kaufen. Er emittiert dann immer sehr geschickt, wenn es niedrige Zinsen gibt, emittiert er Schuldverschreibungen oder mal Wandelanleihen oder neue Aktien und schaut, dass er so zu immer mehr Bitcoin kommt. Das ist eine smarte Idee an sich, aber ich glaube nicht, dass der Markt jetzt 10 MicroStrategies braucht. Mhm. Braucht es einfach nicht.
Aber der Markt gibt uns dann auch andere Möglichkeiten, quasi an Bitcoin teilzuhaben, durch eine MicroStrategy, durch vielleicht jetzt, schlagt es mich nicht, aber eine Coinbase-Aktie oder andere Aktien aus dem Bitcoin-Bereich. Und da, ich mache das mit dem Podcast ja jetzt schon seit einigen Jahren, deswegen habe ich noch eine Frage im Kopf von vor 1,5 Stunden. Ja, du hast ganz am Anfang erwähnt, dass ihr in einer eurer Strategien eine Bitcoin-Komponente abbildet, auch über Miner.
Ja.
Und ihr kennt euch ja auch gut aus mit Gold und Goldminern.
Ja.
Welche, also quasi, wie würdest du die Asset-Klasse Bitcoin-Miner beschreiben in Relation zum Bitcoin-Preis? Gibt es da irgendeine Korrelation? Ist es so, dass man da wirklich einen Hebel drinnen hat oder worauf achtet man da?
Es gibt irrsinnig viele Analogien zwischen Bitcoin und Gold und das Verhältnis zwischen Bitcoin-Minern und Gold-Minern ist in gewisser Weise auch ähnlich, aber nicht ganz gleich. Jedenfalls sowohl bei Gold als auch bei Bitcoin-Minern sind wir der Meinung, dass diese phasenweise eigentlich gute Ausblicke sozusagen ermöglichen, also Chancen ermöglichen. Und phasenweise, ich meine, man braucht ja nur in die Vergangenheit schauen, den Bitcoin-Preis massiv outperformt haben. Und dann gibt es natürlich andere Phasen auch, what goes up, must go down, ja, wo sie massive Underperformer sind. Und wo es auch oftmals schwierig ist, langfristig, ich meine, so eine lange Historie haben wir jetzt bei den Bitcoin-Minern noch nicht, aber bei den Gold-Minern ist es absolut so, wo es schwierig ist, langfristig Shareholder Value zu kreieren bei diesen Unternehmen. Also wenn man sich die Minenaktien, die großen Minen ganz lang anschaut, die waren eine extreme Enttäuschung meistens gegenüber dem Goldpreis. Mhm. Ja. Dennoch macht es unter Umständen Sinn, in manchen Phasen, wenn der Goldpreis wirklich extrem interessant ist, ja, und vor allem auch, wenn die Energiepreise nicht so schnell steigen wie die Goldpreise, also wenn das Umfeld für Minern sehr, 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 sehr positiv ist, macht es wohl Sinn, auch Goldminer ins Portfolio zu nehmen, vielleicht für eine Zeit von ein paar Jahren.
Ja, so und dasselbe gilt für Bitcoin-Miner.
Und so sehen wir es auch bei Bitcoin-Miner.
Aber bei Goldminern muss ich mir ja ansehen, quasi, was haben die für Goldproduktionskosten am Ende des Tages. Ja. Und aber da geht es dann auch um die Frage, haben die überhaupt die richtigen Vorkommen und so, weil das ist ja bei Bitcoin dann nicht so. Bei Bitcoin geht es eigentlich nur um die Produktionskosten und quasi die Personal, also den Overhead, oder? Das sind die zwei Dinge, die ein Bitcoin-Miner beachten muss und der Rest ist eigentlich, also Bitcoin zu finden in dem Sinn ist jetzt nicht die Herausforderung. Du musst jetzt nicht buddeln gehen und hoffen, dass du auf eine Bitcoin-Ader stoßt.
Ja, das stimmt. Also Bitcoin zu finden ist prognostizierbarer als Goldfunde zu finden. Ja, wenn du da mit den entsprechenden Mining Power reingehst, dann weißt du deine statistische Wahrscheinlichkeit ziemlich genau. Ja, also das ist sicher einer der Vorteile, da hast du recht. Aber es gibt natürlich auch da idiosynkratische Risiken, also Unternehmensrisiken, die sehr speziell sind. Und auch da gibt es natürlich auch geografische Geschichten. Ja, ich meine, gut, chinesische Bitcoin-Miner, da hat wahrscheinlich keiner investieren können, aber das wäre ein Beispiel, das kann auch mal zugesperrt werden halt, ja, in einer Judikation, die das jetzt nicht mehr möchte. Da gibt es dann halt kein Bitcoin-Mining mehr.
Wobei, da muss ich sagen, bin ich wieder weil wir vorher auch darüber gesprochen haben, okay, was sind jetzt die nächsten Schritte, was ist der Ausblick? Und staatliche Bitcoin-Adoption, meiner Meinung nach, läuft ganz stark über Mining und ich kann das nicht beweisen, aber ich habe die Geschichte schon ein paar Mal erzählt, also ich mache es jetzt schnell, in Venezuela. Ich habe in Prag mit einem sehr, sehr erfahrenen Bitcoiner aus Venezuela gesprochen und der hat gesagt, dort ist es so, Bitcoin Mining ist einfach Volkssport. Also die Währung ist kacke, die Inflation ist hoch, ja, aber die Energie ist gratis, weil die wird in solchen autokratischen Inflationsländern wird Energie immer stark subventioniert, damit die Leute nicht endgültig auf die Straße gehen. Ne? Das heißt, was machst du? Bitcoin Mining. Und das, er hat gesagt, die Regierung hat diese ganze Petro-Geschichte, kannst du dich an die Kryptowährung erinnern, die haben das nie ernst gemeint, sondern das war ein Cover für eine Roadshow, die sie durchs ganze Land gemacht haben, um den lokalen Vertretern der Politik zu zeigen, wie ein Bitcoin-Miner aussieht, um dann in mehreren Wellen Bitcoin-Mining unter Anführungszeichen zu verbieten, was bedeutet, dass sie im ganzen Land suchen, wo wird gemeint, die Maschinen beschlagnahmen und dann in die Keller der Regierung und ihrer Freunde stellen und dort weiterlaufen. Und wenn ich mir anschaue, dass das Bitcoin in China offiziell verboten wurde, aber immer noch 20% der Hashrate laut den Statistiken aus China kommen, dann denke ich mir, dass die dortigen Kommunisten dasselbe gemacht haben wie die in Venezuela und einfach diese Maschinen für sich genommen haben. Und das bedeutet aber auch, dass der Wert von Bitcoin und Bitcoin Mining bereits ganz oben angekommen ist in der Elite, in meinen Augen.
Ja, also Not macht erfinderisch, ob es jetzt die Elite ist oder ob das jetzt irgendwelche Underground-Plebs sind oder Investoren, einfach weil sie billigen Strom haben und weil sie Gewinne machen können. Das mag in einem Fall so oder im anderen Fall so sein. Aber auch das ist letztlich ja wiederum Spieltheorie, ja, in beiden Fällen. Nämlich im Falle von beispielsweise einem Venezuelaner, der wirklich aus der Not heraus das macht, ja, das ist sozusagen spieltheoretisch vorhersehbar, dass der in einer extremen Not das machen wird, wenn er halt entsprechende Voraussetzungen dafür findet. Und auch ein autoritäres Regime, welches auch immer, wird es vielleicht aus der Not heraus machen oder aus Opportunismus heraus machen. Also es steht jeder Mann und jeder Frau zur Verfügung, ja, permissionless. Und von dem her werden es jene machen, die es verstehen und die das Bedürfnis haben.
Und dann gibt es ja auch vom Westen her, weil du auch am Anfang gesagt hast, dass der Staat dem über die Reserven einen Wert, eine monetäre Rolle zugestehen würde, ist es ja so, dass wenn der Staat, Deutschland, Amerika, wenn sie Bitcoin beschlagnahmen, schon zurück zur Silk Road, dann machen sie was Faszinierendes, sie verkaufen die Bitcoin. Und damals hat das ja Tim Draper, der die Silk Road Coins gekauft. Warum? Weil was gibt es Besseres als vom Staat gewaschenes Geld? Ja. Und der Staat aber gleichzeitig durch den Verkauf signalisiert, naja, das hat einen Wert. Also, es ist legitim. Weil wenn ein Staat die Drogen beschlagnahmt, vernichtet er sie. Aber die Bitcoin verkauft er. Und damit sind wir eigentlich schon auch da wieder in einer sehr starken Form der positiven Spieltheorie folgen bei Bitcoin.
Ja, ist ein spannender Aspekt, dass Jim Draper so gemacht hat, wusste ich ehrlich gesagt nicht, aber ist natürlich smart. Ich denke, die Staaten sind da typischerweise halt von den rechtlichen Normen geleitet. Ja. Also wenn eben, meines Wissens, wenn da eben irgendwelche Beschlagnahmungen stattfinden, dann hat der Staat irgendwie die Aufgabe, das zu verkaufen, zu lukrieren und wahrscheinlich zugunsten der Steuerzahler irgendwie zu nutzen. Und das macht er halt dann einfach so. Ja. Ohne jetzt, glaube ich, sich da irgendwie Gedanken zu machen, was das jetzt für Implikationen hat, im Sinne von, Moment mal, das ist ja in diesem Fall Bitcoin und Das konkurriert mir mit meinem staatlichen Geldsystem. So weit kann die Bürokratie, glaube ich, nicht denken.
Aber der Akt des Verkaufens legitimiert das Asset, das will ich wohl damit sagen.
Das stimmt, ja.
Und Trump sagt ja auch nicht, dass wir Bitcoin kaufen wollen, sondern er sagt ja, wir behalten uns einfach die wir jetzt schon haben. Also wir versteigern einfach nichts mehr. Was ich mir ehrlich gesagt auch gedacht hätte, dass das die Deutschen potenziell machen könnten, haben sie aber nicht. Die haben es ihre 50 oder 40.000 verkauft, aber die Briten haben 3 Tage später auch, ich glaube, 60.000 beschlagnahmt und die haben sie noch nicht verkauft.
Na, vielleicht sind sie mal bei Bitcoin smarter als bei Gold, weil das haben sie zum Tiefpunkt verkauft.
Der Brown Bottom. Gordon Brown für die Älteren unter uns, der war mal britischer Finanzminister.
Vielleicht haben sie gelernt.
Mein Lieber, was haben wir gelernt? Ich habe heute gelernt, dass wir uns einig dabei sind, dass wir hier ein wirklich faszinierendes Phänomen beobachten, nämlich die Monetisierung von Bitcoin und die potenzielle Rekapitalisierung durch Bitcoin. Aber vielleicht als Abschlussfrage, Gold und Bitcoin stehen sich da nicht im Weg, oder? Also es könnten beide Assets gleichzeitig genutzt werden für diese Rekapitalisierung.
Ja, das glaube ich. Bitcoin kann das potenziellerweise schneller von Staaten, mit Bitcoin kann das schneller von Staaten gehen. Ja, also wir haben übrigens auch im diesjährigen in Gold We Trust Report ein Kapitel dazu geschrieben, ein kurzes, vielleicht werden wir das im Kommenden noch ein bisschen ausbauen. Free Gold and Free Bitcoin hat das geheißen. Auf das kann ich auch hinweisen in Gold We Trust Report, gratis zum Download.
In goldwetrust.report. Es ist auch alles in den Shownotes natürlich. Ja.
Also ich denke, dass das eben Hand in Hand auch wirklich bei so einer Rekapitalisierung beides hilfreich sein kann. Ich meine, Zentralbanken geben ihr Gold nicht aus der Hand. Die haben verkauft bis ins Jahr 2007 und seitdem kaufen sie, also in Konglomerat netto. Ja. Und zuletzt immer schneller. Ja. Also Gold nimmt, der Stellenwert des Goldes nimmt in dem jetzigen Geldsystem zu, offensichtlich. Und Bitcoin ist jetzt noch nicht irgendwo, abgesehen jetzt von El Salvador, Teil des herkömmlichen Geldsystems. Aber wenn auch hier eine Adaption stattfindet, dann würde das wahrscheinlich auch eben preislich entsprechend mehr mit dem Preis machen als die Veranlagungen der Zentralbanken in Gold. Lange Rede, also wenn man sich schneller vielleicht rekapitalisieren will, dann muss man vielleicht ein bisschen mehr Bitcoin in seine Bilanz nehmen.
Weil Number Go Up.
Wenn alles gut geht.
Marc Waleck, vielen Dank. Danke, dass ich da sein durfte. Danke für die Einladung. Es ist wahnsinnig spannend. Es macht mir immer wahnsinnig viel Spaß. Und man sieht, man hat ja auch was davon, wenn man sich so viele Jahre mit so nerdigen Themen wie Austrian Economics, Gold und Bitcoin beschäftigt.
Schön, dass du gekommen bist. Vielen Dank.
Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube. Das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value for Value Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die ganze, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.